Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Behind the Story. Jetzt schon die dritte Ausgabe. Krass, ja. Und ich freue mich, dich heute wieder auf eine inspirierende Reise mitzunehmen. Unterstützt wird der Podcast von campix.de und teamdigital.de. Und vielleicht weißt du schon und hast in den ersten Folgen gehört, mein Ziel mit diesem Podcast ist es, so ein bisschen hinter die Geschichte meiner Gäste zu schauen. So ein bisschen behind the story und aus den Viten und aus den Herausforderungen und aus den Dingen, die die Menschen so erzählen, vielleicht für dich ein bisschen was mitzunehmen. Also hast auch du heute ein Rendezvous mit meinem Gast. Setz dich also ein paar Minuten zu mir ans Lagerfeuer oder zu uns ans digitale Lagerfeuer und lass dich ein bisschen inspirieren. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du irgendeine Idee hast, kannst du mir gerne nachher eine Nachricht schicken oder mir einen Kommentar bei den Posts setzen, dann freue ich mich total und natürlich auch über eine Bewertung. So, und bevor es jetzt richtig losgeht und wir in die Fragen gehen, darf ich dir meinen Gast vorstellen und ich freue mich wie Bolle. Heute hat's geklappt, nach ihrem Urlaub ist heute mein Gast die Britta Behrens. Und bevor ich sie jetzt gleich reinhole, möchte ich kurz was zu ihr sagen. Die Britta ist vermutlich jetzt in der Rhein-Ruhr-Region unterwegs, also ich werde sie da ansprechen, glaube ich. Ich frage sie gleich, wo sie genau sitzt, denn ich weiß von ihr, dass die Leute, die keine Ahnung haben, das oft verwechseln. Ja. Britta ist aber vor allen Dingen eine erfahrene LinkedIn-Expertin. So ist sie aktuell auch unterwegs. Sie ist eine B2B-Marketing-Strategin. Sie ist ein Content-Creator. Sie schreibt Bücher. Sie hat mir auch schon mal so richtig aus der Patsche geholfen. Vielleicht reden wir da später auch nochmal drüber. Sie hat über ein Jahrzehnt Erfahrung im digitalen Marketing und eine riesige Leidenschaft für strategische Kommunikation. Und da hilft sie Unternehmen, die richtige Markenbotschaft und das richtige Branding in die Plattformen und im digitalen Marketing umzusetzen. Ja, die Britta ist total bekannt und das ist so, glaube ich, auch ihr Credo. Und das macht sie, glaube ich, intrinsisch. Die Britta ist total bekannt dafür, dass sie sehr viel gibt. Wenn du mal in einem Vortrag bei Britta warst, dann weißt du, sie haut die Insights raus. Du kannst immer irgendwelche Learnings mitnehmen. Also dieses Prinzip, das ich auch lebe, give, give, give until they take, das ist Britta sozusagen, verkörpert das, ja. Sie hat auf LinkedIn, glaube ich, aktuell über 40.000 Follower, das wird sie uns auch gleich sagen. Und vor allen Dingen ist die Britta eine ganz, ganz liebe und langjährige Kollegin, die ich sehr schätze und freue mich, dass sie heute da ist. Und als letzte Info vorab schlägt ihr Herz schwarz-gelb. Sie ist glühender Fußballfan. Ich glaube, alles andere besprechen wir im Dialog. Ich sage herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen Behind the Story. Herzlich willkommen Britta Behrens.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, weil es wird ja nicht einfach nur ein reiner Fachtalk, sondern wir gehen heute mal hinter die Kulissen.
Genau, ja genau Britta. Wir gehen so ein bisschen Behind the Story, das ist zumindest das Ziel. Ja, und wie war denn das jetzt mit der Rhein-Ruhr-Region? Ich wollte eigentlich sagen, ich begrüße die Britta im Ruhrgebiet, habe aber gelernt, das ist falsch. Vielleicht klärst du uns geografisch Minderbemittelten da mal auf.
Genau, also als Kind wäre das Ruhrgebiet absolut richtig gewesen, weil ich komme gebürtig aus Fellbad. Das ist immer, liegt immer, da kämpft man immer so drum, darf man sich zum Ruhrgebiet zählen, weil es eigentlich der Bergische Kreis ist, das Bergische Land, weil es zwischen Essen und Wuppertal liegt. Aber ich fall quasi von einer Fellbatter Stadtgrenze sofort, bin ich sofort in Essen. Und von daher, dadurch, dass mein Herz eben schwarz-gelb schlägt, aufgrund vieler Generationen von meinem Vater bis eher bei meinem Opa angefangen, eben für Borussia Dortmund, haben wir uns immer dem Ruhrpott näher angezogen gefühlt. Aber mittlerweile, ich arbeite von zu Hause aus, fully remote, einmal für meine Selbstständigkeit halt als LinkedIn-Beraterin, LinkedIn-Expertin und gleichzeitig für die Agentur Nerds und betreue da auch Kundenprojekte. Und die sitzen in Köln und ich wohne halt vor den Toren von Köln im Rheinland, im Oberbergischen Kreis, in dem kleinen, beschaulichen Engelskirchen, wo die kleinen Kinder ihre Wunschzettel zu Weihnachten hinschicken können und die auch ehrenamtlich von zigtausend ehrenamtlichen Leuten halt dann auch eine Antwort vom Christkind bekommen. Deswegen Rhein-Ruhr-Gebiet passt von meiner Vita her perfekt. Im Moment wohne ich halt im Rhein-Rheinland, im oberbergischen Kreis, aber Richtung Köln und wie gesagt immer zurück zu den Eltern und zu den Wurzeln. Da bin ich im Ruhrpott auch immer gerne zu Hause und du hast ja auch eben gesagt, du freust dich wie Bolle auf das Gespräch.
Genau.
Das ist auch klassischer Ruhrpott-Slang und man hört es bei mir manchmal auch ein bisschen raus, dass es mehr Ruhrgebiet, also rheinländisch Dialekt und so kann ich überhaupt nicht, verstehe ich auch meistens nicht, wenn da richtige Kölner losziehen und darüber sprechen, aber Ruhrpott-Slang kann ich sehr, sehr gut.
Ja, mega. Jetzt wissen wir es ganz genau, wo du wohnst und so weiter. Ja, also werde ich es auch nicht mehr falsch machen. Freue mich aber trotzdem wie Bolle. Ja, danke, dass du auch schon mal so einen Abriss gegeben hast, was du jetzt gerade machst. Ich meine, die allermeisten Leute, die dich jetzt vielleicht kennen und die zuhören, werden dich von irgendeiner Bühne oder im Kontext von LinkedIn vielleicht kennen. Du bist aber auch bei den Nerds, bei der Agentur Nerds. Ich kenne dich ja jetzt nun schon, oder wir kennen uns schon eine Zeit lang und ich weiß, du hast vorher auch andere Dinge getan. Möchtest du so einfach mal einen kurzen Abriss geben, so detailliert, wie lustig du bist, ja, wie du magst, sozusagen, wo kommst du her, wie kamst du in dieses Business und wie kamst du zum Beispiel auf die OMR-Bühne, denn das ist ja was ganz viele Menschen anstreben und da warst du jetzt ja schon, glaube ich, zweimal, oder?
Das dritte Mal in Folge.
Dritte Mal.
Ja. Ich bin quasi fast schon so ein Line-Upper geworden. Ja, das ist ganz schön krass. Nee, aber fangen wir mal vorne an. Die ersten Stationen, da sprinte ich ein bisschen mehr durch, so dass man aber
gerne
einen guten Überblick hat, wie so berufliche Lebensweg entsprechend war. Mhm. Ja, nach dem Abi hatte ich keinen Bock weiter zu lernen, habe das ganz gut abgeschlossen, habe aber gemerkt irgendwie, ich will in die Praxis, ich will umsetzen, ich möchte lernen, aber auch in die Praxis. Daher kam für mich nicht automatisch in Frage, sofort studieren zu gehen. Habe daher eine Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien beim A. Sutter Telefonbuchverlag gemacht in Essen. Daher kommt dann der Ruhrpott auch wieder, die halt Messekataloge, gelbe Seiten, Telefonbücher, all das, was die Gen Z heutzutage nicht mehr kennt. entsprechend verlegt, aber Messepublikationen, Messekataloge, das kennt man vielleicht noch, dass man von der Gamescom dann halt auch so ein Ausstellerbooklet und entsprechend bekommt. Ja, und da habe ich halt, wie gesagt, medienkaufmännische Ausbildung gemacht, was bedeutete, dass man eigentlich komplett durch den Verlag geht. Also man landet bei der internen Kommunikation, bei der Unternehmenskommunikation, im Marketing, geht aber auch in den Einkauf, geht in die Redaktion dergleichen mehr, so dass ich mir dann quasi rauspicken konnte, wo ich denn weitermachen will. Und das wäre halt Marketing gewesen oder Personal und Entwicklung. Und dann habe ich aber gemerkt, nach der zweieinhalbjährigen verkürzten Ausbildung, so jetzt Verlagskarriere machen ist zwar schön und gut. Ich hatte da auch Mentoren, die mich da super gestützt haben und gepusht haben, wo ich aber so gemerkt habe, es ist irgendwie noch nicht so, dass das Ganze mir jetzt irgendwie so ein Karrierepfad in einem Unternehmen irgendwie zu sehen. Damals wäre das halt noch üblich gewesen in unserem Alter. Heutzutage kann man sich das ja selten vorstellen, noch irgendwie nach 2, 3, 4, 5 Jahren verlässt man ja eher das Unternehmen und wendet sich wieder was Neuem zu. Und da kam halt dann die Idee, weil ich halt immer Richtung Werbung, Richtung Marketing gehen wollte, halt entsprechend Betriebswirtschaft, BWL zu studieren. Und das Witzige war, sonst sagt man immer, man plant seine Karriere total strategisch und sucht sich die Uni aus, die entsprechend den besten Lehrstuhl dann in BWL oder bei mir war halt dann auch Medienwissenschaften relevant aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach gesehen, einfach geschaut, wo studieren denn jetzt meine besten Freunde gerade und was bietet die Uni in den Bereichen an, wo ich mich vertiefen will. Und das war ein ziemlicher Glücksfall, weil mein bester Freund halt an der Uni Trier studiert hat, Pädagogik, völlig fernab von mir. Aber dann irgendwie klar war, ich guck mal, was die Uni Trier zu bieten hat. Und die hatten einen sehr ausgefeilten medienwissenschaftlichen Lehrstuhl, wo auch nur 30 Leute genommen werden pro Jahr, pro Semester. Da hatte ich das Glück, dass ich im Nachrückverfahren halt genommen wurde und da dann reinkam, glücklicherweise. Ansonsten hätte die Britta ein ganz klassisches BWL-Studium auf Diplom entsprechend studiert. Und so habe ich halt Medienwissenschaften als erstes Hauptfach und zweites Hauptfach halt dann auf Magister. Damals gab es noch den Magister, da gab es noch nicht den verschulten Bachelor entsprechend dann auf Magister studiert und nicht auf Diplom. Und das war richtig cool, weil da wir halt der Professor Bucher und sein Kompagnon, sein studentischer Helfer, der Steffen Büffel, halt im Bereich Online-Kommunikation, Online-PR sehr stark war, Journalismus-Theorien und so habe ich halt dann alles von der Pike im medienwissenschaftlichen Bereich halt auf Online-Medien. Wir haben unseren ersten Blog hochgezogen. Twitter hat da das Licht der Welt erblickt. Dementsprechend hatte ich als eine der ersten halt einen Twitter-Account. Ich wurde zwar nie groß und habe da immer nur hinterher auf Konferenzen irgendwie mal ein bisschen rumgetwittert und ein bisschen gelesen, aber man war halt immer bei dem Bereich vor der Welle und das hat halt mich sehr schmackhaft gemacht in dem Bereich Marketing und Online-Kommunikation und halt auch diesen Content-Marketing Bereich zu nutzen. Und dann hatte ich das Riesenglück, dann kam eben meine berufliche Station nach dem erste berufliche Station wieder nach dem Studium, dass ich bei Galileo Press angeheuert habe, einen der renommiertesten IT-Fachbuchverlage in Deutschland, und ich eben die Computing-Sparte übernehmen sollte und vermarkten sollte. Und da hieß es halt, einerseits natürlich klassisches Marketing, PR, Media Buying, Anzeigen schalten in Heise, T3N, Heise Zeitschriften, die CT oder die EX. Also ganz
kenne ich auch alle noch.
Ja, ja. Ganz klassisches Werbemarketing halt dann über Anzeigeneinkauf. Da war noch nicht so viel mit wir machen jetzt Online Advertising. Da wurden halt die klassischen Medien erstmal bedient. Rezensionswesen. Zu der Zeit, das kann sich auch keiner vorstellen, waren halt eben Blogs und Foren total groß, vor allem IT-Foren. Da habe ich halt dann immer die Experten und Expertinnen ausfindig gemacht und denen versucht halt unsere Bücher schmackhaft zu machen, dass sie halt in den Foren vorgestellt werden und dergleichen, wenn man das so rekapituliert. Und das ist ja auch gerade mal irgendwie 15 Jahre her, wie das jetzt mittlerweile verfahren wird, dass das alles auf Social Media stattfindet. Und klar, es gibt Reddit und GitHub und andere IT-Foren oder jetzt Discord-Server, da funktioniert das auch, aber es war schon lustig zu sehen, wie man da quasi Online-PR betreibt, um halt in diese kleinen Nischen, an diese kleinen Nischen-Zielgruppen entsprechend reinzukommen und die Buchvermarktung zu machen.
Also ja, warst du aber schon sehr früh so auch so in diesem Beziehungsding und digitale Medien nutzen und so?
Genau,
ist ja eigentlich also schon so ein bisschen die Schiene, in der du auch weitergegangen bist dann, ne?
Genau, ich hatte halt dadurch, dass halt der Verlag halt über Rezensionswesen und man muss viel PR machen, damit über die Bücher von den Autoren gesprochen wird, mit den Autoren gesprochen wird, ging es halt darum, halt wirklich Netzwerke aufzubauen. Und da kam ich halt immer mehr rein, obwohl ich mag man mir gar nicht glauben, weil ich jetzt immer sehr extrovertiert wirke und auch geworden bin, aber früher war das halt echt eine Hürde für mich, wirklich die Leute vernünftig anzusprechen, und da war halt immer bei mir immer ganz angenehm, dass ich halt nicht quasi großartig telefonieren musste, sondern dass die Online-Kommunikation schon so offen war, dass man die Leute halt locker mit einer E-Mail halt dann gut kontaktieren und da man ihnen halt auch was Attraktives anbieten konnte, kam da halt dann auch viel Positives zurück. Und neben diesen ganzen klassischen ganzen Marketing-Kommunikationsmöglichkeiten wuchs, kam natürlich dann auch der Bedarf nach E-Books statt gedruckte Bücher und auch natürlich der Online-Verkauf, der Galileo Press Verlag, heutzutage, genau, nicht, dass ihr euch wundert, früher hießen sie Galileo Press, jetzt besser bekannt unter Rheinwerk Verlag, aufgrund markenrechtlicher Gründe mussten sie leider den Namen abgeben.
Da gibt es ja auch immer eine Konferenz jedes Jahr, ne? Und ich glaube, da bist du auch immer.
Genau, die machen dabei. Mittlerweile auch Konferenz, Seminargeschäft und dort ist auch immer das Digital Marketing Camp oder auch die Social Media Days, also die machen auch im Programmierbereich halt dann, wo ich allerdings nicht mehr so bewandert bin und auch dann als Speakerin nichts zu suchen habe, entsprechende Konferenzen und das, was halt die Expertise aus den Büchern von den Fachexperten entsprechend, dass sie das auch auf die Bühne bringen und verstärken und den Leuten halt dann auch Workshops, Seminare und Konferenzen anbieten können. Aber es ging halt dann immer mehr darum, natürlich eigener Online-Shop. Also Rheinwerk hatte damals halt auch einen seiner ersten Online-Shops und hatten und parallel hieß es natürlich auf Amazon präsent sein, dort gut platziert zu sein mit den Büchern, da entsprechende Rezensionen zu bekommen und die Top-Listen, die Bestseller-Listen halt dort anzuführen. Dementsprechend tauchte ich natürlich immer mehr in die Online-Welt und digitale Welt ein und habe mehr so durch die Bücher, dadurch, dass wir halt auch einen schönen Online-Marketing-Bereich nach und nach aufgebaut haben in dem Segment, habe ich quasi durch die Bücher, durch die Autoren und Autorinnen extrem dann mein Social-Media-Wissen und mein Online-Marketing-Wissen vertieft, sodass wir halt dann auch selber angefangen haben, Google Analytics oder halt dann später auch Matomo einzusetzen und natürlich dann Google Ads zu schalten. Also es war quasi ein schöner Job, wo viele Experimente halt auch möglich waren, weil da halt wirklich alles, wie unsere Altkanzlerin Neuland sagen würde, und man da erstmal auf einer grünen Wiese anfängt oder auf einem weißen Blatt Papier. Und ja, ich war dann halt auch immer vorne dabei im Verlag halt, als Google Plus gestartet ist. Natürlich brauchen wir eine Google Plus Seite, müssen uns orientieren, genau, mit den Circles. Ich fand das Konzept auch eigentlich total spannend und cool, aber es hat sich halt nicht durchgesetzt, weil Facebook intuitiver halt war für die Leute und dann doch schon eine große Ecke. Oder ja,
aber genau. Brüder, lass mich mal kurz reinkrätschen an der Stelle.
Genau, also mach das gerne.
So, wenn ich so mitgeschrieben habe, dann war es ein Stück weit klar dein Wille, dass du irgendwann gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht so, noch nicht mein Punkt, wo ich angekommen bin, ich will noch mal ein Studium machen, und dann war es ein Stück weit vielleicht auch Glück oder Universum oder keine Ahnung, wie man das heutzutage nennt, ja, dass du dann nachgerückt bist, hast das Studium machen können, bist dann bei Galileo Rheinwerk gelandet. Du hast dich aber auch immer konsequent durchgesetzt und wenn du jetzt sozusagen mal aufgefächert hast, eben was du alles machst, dann war es ja ein wahnsinnig breites Spektrum, also diese Autoren betreuen sozusagen oder in Foren dann zu posten und gleichzeitig Ads zu schalten und dann ging es los mit Analytics und, ist ja unfassbar viel. Hattest du immer so intrinsisch die Intention, neu dazuzulernen? Ist dieses lebenslange Lernen sozusagen was dich von Jugend an oder von frühem beruflichen Werdegang an begleitet oder hat sich das einfach auch über die Begeisterung für die Dinge entwickelt dann?
Lebenslanges Lernen ist schon ein sehr starkes Mantra von mir und meine Neugierde ist leider manchmal unerschöpflich und dass ich auch sage, ich will es halt selber wissen, ich will es halt selber ausprobieren und ich will darüber Bescheid wissen, obwohl ich mittlerweile auch die Lehre daraus gezogen habe, du kannst halt nicht alles selber machen und bis zu einem gewissen Punkt ist es gut, wenn du dir das Wissen aneignest und einen guten Überblick hast, um dann aber die Experten auf diesem Gebiet entsprechend halt dann weiter zu führen und zu leiten. Aber das war immer mein Impuls, also zu sehen, da ist was Neues, es gibt Facebook. Facebook hat jetzt Seiten. Vorher haben wir auch quasi das, was man nicht tun sollte und auch auf LinkedIn und so Tunlist vermeiden sollte, haben wir, obwohl es noch keine Company-Page-Seiten gab, haben wir halt einfach ein persönliches Profil dann als Galileo Press halt laufen laufen lassen, so wie Herr das Galileo halt jeder Preis irgendwie, genau, damit man halt Social Media Kommunikation schon mal ein bisschen betreiben konnte. Und die haben wir dann aber natürlich rechtmäßig dann zu einer Seite umfunktioniert und so. Aber halt dieses Experimentieren.
Kannst du mal kurz sagen, wann das zeitlich ungefähr war?
Ja, ich war, bin 2009 zu Galileo Press gekommen und war dann sieben Jahre da bis 2016. Und da hat es, wie gesagt, erstmal mit dem klassischen Marketing und dem eigenen Online-Shop und Amazon angefangen. Und dann ging es immer mehr in die sozialen Medien und wo wir halt dann auch angefangen, auf Facebook Ads zu schalten, Google Ads zu schalten. Und wie gesagt, Twitter war halt ja dann 2007 ist ja gegründet worden. Das war halt dann im Studium. Und ja, da fing man an, quasi die Online-Kommunikation immer größer werden zu lassen, weil wir auf der einen Seite natürlich, das war immer das Spannungsfeld, dass du halt auf der einen Seite die Buchhändler natürlich nicht verärgern darfst. Deswegen musst du aufpassen, wie viel machst du auf Amazon. Einmal so Händlerkonkurrenz. Und auf der anderen Seite auch, das war auch dann nochmal, wieso stinkt sich denn jetzt ein Verlag an, auch einen eigenen Online-Shop quasi sowohl an Amazon als auch an den Buchhändlern vorbei aufzuziehen. Aber es ist halt sehr wichtig, dass man mehrere Distributionskanäle laufen hat und sich diversifiziert.
Ja, im B2B gerade nach wie vor ein virulentes Problem, das uns auch in den Projekten immer begegnet, dass Unternehmen, die eingefahrene und etablierte Handelsstrukturen haben, beispielsweise Händler, dann natürlich irgendwie überlegen, wie kriege ich jetzt die Kuh aufs Online-Eis sozusagen. Ja, also eigener Shop ist oft schwierig zu kommunizieren dann. Aber, also meine Props, die ich eigentlich sagen wollte vorhin oder wo ich jetzt nochmal rein wollte, deswegen hatte ich nach der Jahreszahl gefragt, ist dann aber mal die Props an Galileo oder Rheinwerk, so bleiben wir vielleicht bei Rheinwerk Verlag oder ja, Rheinwerk jetzt.
Genau,
sagen wir Rheinwerk. Meine Props an Rheinwerk, weil sie ja dann doch 2016, 15, 14, wann immer das dann noch war, aber schon so weit waren im Mindset, dass sie gesagt haben, okay, wir machen eine eigene Unternehmensseite auf Facebook oder so. Es ist ja ein Problem, dass heute viele Content Creator oder viele Social Media Experten immer noch haben bei Unternehmen. Warum brauchen wir überhaupt eine Company Page? Ist das überhaupt notwendig? Gerade in Deutschland ist das, glaube ich, nach wie vor ein Problem. Deswegen meine Props da an die Rheinwerk-Leute. So.
Genau, und ganz besonderer Props kann ich dann auch nochmal an meinen Marketingleiter damals, an den Ralf Kaulisch setzen.
Ralf Kaulisch, weil
er einer war, also der hat schon Leadership gelebt, indem er halt uns viel Vertrauen geschenkt hat und uns einfach hat machen lassen, dass wir halt mit den Vorschlägen kommen, hey, wir wollen jetzt mal was auf Facebook machen oder Google Plus ist ganz neu, wir wissen alle, das Pferd wurde totgeritten, da gingen jetzt auch nicht allzu viele Ressourcen rein, aber hat gesagt so, wir probieren das aus, wir schauen, was passiert, weil ich kann vorher eine ablehnende Haltung haben und wenn wir es nicht machen, dann können wir aber auch was verpassen und von daher hat er uns halt sehr viel Verantwortung und Gestaltungsfreiraum gegeben und wir durften halt viel ausprobieren und so und das war wirklich sensationell.
Ich glaube aber, also ehrlicherweise natürlich, dann hat er das sicherlich gut gemacht und ich nehme dir das so ab, aber da brauchst du natürlich auch MitarbeiterInnen dann wie dich dazu. Ne? Also Menschen,
absolut,
die da motiviert
genau,
sind.
Du brauchst ein gutes also Match,
Wenn du da Leute anschieben musst, um dann zu sagen, probiert mal aus und du musst sie immer wieder anschieben, macht es dann auch nicht so viel Sinn.
Nee, er hat genau gesehen, so Britta ist ein Wildpferd
die
und
brennt,
die lasse ich laufen und so. Das wäre halt wirklich verkommene Liebesmüh gewesen, wenn ich jetzt irgendwie eine lange Leine irgendwie nur irgendwie mir mal gezeigt wird, was gemacht wird.
Und wenn man dich erlebt auf der Bühne und generell so weiß man ja auch, wie enthusiastisch du für die Dinge bist, von denen du überzeugt bist. Und das, glaube ich, macht dich auch ein Stück weit im Markenkern aus sozusagen. Jetzt sind wir 2016, um so ein bisschen nochmal diese Vita-Geschichte abzurunden.
Genau.
Also T-8 Jahre. Dann ging es wie weiter?
Dann ging es, und das war dann quasi die Steilvorlage, warum ich LinkedIn-Expertin irgendwann geworden bin oder jetzt bin. Und zwar bin ich dann, weil mein Herz immer mehr nur ausschließlich für Online-Marketing brannte und für die Online-Kommunikation, bin ich zu Pivik Pro gewechselt, einem Analytics-Startup, was halt gegen die großen Goliaths wie Google Analytics, Adobe Analytics, die großen amerikanischen Dickschiffe, die zig Milliarden an Werbebudgets haben. Und ja, das kleine polnische Enterprise Startup aus Breslau musste halt viel Kommunikation, Content Marketing und PR machen. Und somit habe ich halt für den Dachraum halt dann das komplette Marketing wieder verantwortet. Also ähnlich wie ich das halt bei Galileo Press gemacht habe, aber halt dann im B2B-Business-Umfeld, wo ich halt dann auch stark in Berührung kam mit der Marketing-Automation mit HubSpot und ich verantwortlich war hinterher auch mit einem kleinen Content-Team den Corporate-Blog und die sozialen Kanäle entsprechend zu bespielen und was natürlich dazu kam, war weiterhin SEO zu machen, SEA zu machen, Performance-Marketing im LinkedIn-Advertising und aber eben auch viel Kommunikation. Also Kommunikation ist mein Leib und Leben. Da halt stärker organisch entsprechend zu wachsen, wahrgenommen zu werden, in der Presse aufzutauchen. Weitere Props kann ich nämlich da an den Mario Fischer von der Website Boosting geben, der kurz nachdem ich zu Piwik Pro gewechselt bin, ich ihm vorgeschlagen habe, ob ich nicht mal über Piwik, dem alternativen Analytics-Tool, entsprechend eine Gegenüberstellung zu Google Analytics für die Website Boosting schreiben können. Und ich hatte halt durch den Verlag halt starken Kontakt zu Mario und dann sagt der Mario, ja klar Britta, wie viele Seiten brauchst du denn? Ich kann mir auch vorstellen, das kann auch die Titelstory sein und ich wusste gar nicht, wie mir passiert und zack hatten wir quasi eine vierreihige Titelserie in der Website Boosting und dann hieß es ja Hände zusammenklatschen und jetzt mal wirklich ausführlich ja. Artikel schreiben, selber natürlich intensiv ja. Recherchieren, das aufzubereiten. Aber das war halt wirklich Kern, dass wir halt starke Kommunikation, starke PR und da fing es halt an, bei mir auch noch stärker dann ins Präsenz-Networking zu gehen und im Kölner Raum gab es zum Glück durch den Michael Jansen und den Markus Bersch immer auch Analytics-Networking-Events oder die Agentur Morfire, Grüße gehen raus an den Robin,
genau. Machen Grüße halt auch an die Genannten, genau.
Machen auch regelmäßig halt Online-Marketing-Veranstaltungen zu diversen Themen, also nicht nur zum Analytics-Bereich, sondern halt dann natürlich SEO, SEA, B2B-Marketing etc. pp. Und ja, da hat sich die Britta quasi unters Volk gemischt und war dann halt quasi hinterher Mrs. Analytics oder Mrs. Piwik Pro. Also ich habe da deutlich erkannt, und das habe ich halt beim Verlag natürlich auch gemacht, aufgrund meiner Loyalität, halt mich immer stark fürs Unternehmen einzusetzen und dann als heutzutage sprechen wir halt gerne von den klassischen Corporate Influencern, die eben das Unternehmen repräsentieren, ihre eigene Marke, ihre eigene Sichtbarkeit aufbauen, aber das halt dann auch gewinnbringend für das Unternehmen entsprechend einsetzen und somit war immer, wenn es halt dann um Piwik Pro ging, so von wegen, wir suchen jetzt gerade eine Google Analytics Alternative, konnte ich die Netzwerke quasi so infiltrieren, dass sie halt dann konnten sie halt automatisch sagen, hey, wenn ihr eine Alternative sucht, weil euer Datenschützer wieder sagt, Google Analytics ist nicht mehr, ja, dann spricht doch mal hier mit der Britta, die arbeitet für Piwik Pro, das ist eine datenschutzkonforme europäische Lösung, die kann euch da sicher weiterhelfen und dadurch wurde ich quasi zu so einem eigenen Lead-Magneten für das Unternehmen, starke, sichtbare Corporate-Influencerin und konnte halt dann meine Sales-Kollegen haben sich sehr gefreut, weil die dann immer sehr sehr stark interessierte potenzielle Neukunden
warme Leads hatten die dann.
Genau, sozusagen. Die hatten richtig.
Die hattest du schon vorgeheizt.
Richtig, ja. Richtig übrigens, warme Leads bekommen.
Wir sind jetzt ungefähr 2018, ja, so zeitlich, oder?
Genau, genau, von 2016.
Was ich dir da noch zurückspielen wollte, dann ist sozusagen aus der anderen Seite, auch das wirst du nicht wissen, aber ich weiß es natürlich, da haben wir uns auch das erste Mal kennengelernt und es war genau dieser Effekt, den du eben so ein bisschen beschrieben hast aus deiner Perspektive. Ich hatte in der Website Boosting über Piwik Pro gelesen und die Autorin war Britta Behrens und dann stand Frau Behrens plötzlich, 2018 meine ich, wäre es gewesen, kann auch 17 gewesen sein, auf der Demexco Ich meine, es war die Demexco an einem kleinen, relativ kleinen schwarzen Stand. Und ich denke, die Frau kennst du doch. Ja, hast du schon mal gesehen. Und dann haben wir uns, vielleicht kannst du dich erinnern, das erste Mal unterhalten. Und ich wollte sagen, also bis dato war natürlich dann dieses Introvertierte schon auch ein bisschen konvertiert, zum, auch zum Extrovertierten. Also hast ja auch aktiv mit den Leuten dann da Kommunikation gemacht und deine Marke gepusht. Also das kann ich sozusagen aus meiner Perspektive bestätigen. Und das war so der Beginn unserer Geschichte, wenn ich das so sagen darf. Etwas vielleicht zu prosaisch, aber es ist einfach so. Also da habe ich dich kennengelernt und es war auch vom Anfang an so ein Emotionsmatch. Also ich habe direkt gemerkt, da brennt jemand für das, was er tut.
Für das Thema.
Fand ich richtig geil, also von Anfang an. Und ich habe noch eine Sache, wo ich gerne noch mal ganz kurz rein würde. Und dann würde ich erstmal einen Break machen in deiner Vita, um dir kurz so ein paar Quickfire-Fragen zu stellen. Und dann gehen wir bei 2018 wieder los. Aber was ich noch mal sagen wollte und auch für die Audience vielleicht so ein bisschen rausziehen möchte, ist, du hast gesagt, deine Props gehen auch an Mario Fischer. Ich glaube, er ist wirklich einer der bekanntesten in unserer Branche, zumindest Professor Mario Fischer, der die Website Boosting rausgibt, also eins das etablierteste Online-Marketing-Magazin, glaube ich, kann man sagen, im deutschsprachigen Raum.
Absolut.
Genau, Grüße an ihn. Und ja, er ist ein Enfant terrible unserer Blase, aber er ist auch ein absolut unfassbar netter Mensch. Aber was ich eigentlich wollte, ist jetzt mal so rausziehen ein bisschen. Du hast gesagt, ihr habt dann PR gemacht. Du hast dann vier Artikel als Serie geschrieben. Ich weiß übrigens, man sagt ganz schnell mal, ja, okay, ich schreibe da einen Artikel und dann sitzt man da, ja. Und da hilft auch heute KI nicht. Man hat erstmal irgendwie so eine Struktur zu machen und alles. Das ist ein ganz schöner Akt. Aber was ich dich mal
ich möchte ehrlich sein, der hat eine, also dadurch, dass ich halt auch noch nicht für Fachmagazine da intensiv geschrieben habe, ich habe wirklich eine Woche an diesem Artikel gesessen. Mit
kann
Recherchen, Strukturierung, Bebilderung und allem drum und dran. Das ist heutzutage mittlerweile, schaffe ich das an einem Tag, aber dann ist es auch, danach muss ich auch schön die Füße hochlegen und mir einen Gin Tonic abends aufmachen.
Ah, okay, Gin Tonic, da haben wir noch was gemeinsam. Ich liebe auch Gin Tonic. Trinke selten Alkohol, aber wenn, Gin Tonic geht eigentlich immer. Und was ich vorhin in der Vorstellung, das ist aber jetzt nur eine kleine Seitennotiz, noch vergessen habe, dass du natürlich leidenschaftliche und sehr, sehr gute Golferin bist.
Ja, das gehört, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf.
Ja, zu der Vita auf jeden Fall dazu. Was ich aber nochmal bei dieser Mario Fischer Geschichte rausziehen wollte für die Audience ist, ich glaube auch heute ist es noch sehr, sehr gut oder ein sehr gutes Transportmittel für deine eigene Expertise und Marke, wenn du Artikel schreibst. Also
unbedingt.
Wenn du natürlich in ein Printmagazin kommst, das gut etabliert ist in der Branche, dann erst recht. Aber das geht auch online. Also ich wollte die Leute so ein bisschen animieren und dein Feedback mal hinterfragen. Du hast es ja schon gesagt, deine Kollegen vom Sales hatten dann sehr warme Leads, weil die Leute dich kannten und viel über das Thema schon wussten. Aber es ist nach wie vor ein gutes Medium, oder?
Absolut. Also ein Autorenstatus hilft dabei, Vertrauen aufzubauen, Reputation, weil man wächst natürlich, also wenn man halt natürlich auch in etablierten Fachmagazinen erscheint, die Chefredaktion bringt einen ja nicht in das Heft, wenn man nicht glaubt, dass derjenige da nur irgendeinen Mumpitz erzählt, sondern dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und dadurch wächst man auch durch die Marken, die man da halt hat. Sei es jetzt Website Boosting oder auch OMR. Ich habe den LinkedIn-Report mit OMR, bevor ich auf die Bühne durfte und mit ihnen jetzt eng zusammenarbeite, auch durch die Academy und durch einzelne Workshops und Deep Dives, da quasi schreibend in Szene zu setzen, ist enorm wichtig und es ist ein sehr starkes Personal Branding und vor allem, ich nenne es halt gerne Expert Branding Tool, um in den Köpfen der Leute zu sein und sich entsprechend zu präsentieren. Heutzutage haben wir halt noch mehr Möglichkeiten, indem wir es halt entweder auf unseren eigenen sozialen Kanälen, auf unserem Profil spielen oder gleichzeitig wie wir quatschen jetzt gerade im Podcast, das ist auch eine super Quelle, um sich als Experte bei Fachpodcasts in Szene zu setzen, als Gesprächspartner da zu sein. Oder ich habe es noch nicht geschafft, denn ich mag es nicht, mich in verpflichtende Formate irgendwie reinpressen zu lassen. So, Britta muss jetzt jede Woche eine Folge Podcast liefern, was auch sein müsste. Deswegen lasse ich mich gerne einladen und freue mich auch immer über Einladungen in Podcasts. Aber Podcast entweder selber einmachen, was nochmal eine riesige Herausforderung, natürlich viel zeitintensiver ist, aber sich halt so in Szene setzen, eben dann durch Bücher oder Gastartikel oder halt auch mal ein Interview in einem Magazin, was man einfach nur Zitatgeber bei einem Thema ist, weil man sich eben vorher dort in Position gebracht hat, hilft einem ungemein eben dann neue Türen zu öffnen, zu Kooperationspartnern, zu anderen Veranstaltern, zu Unternehmen, die mich, wenn sie mich jetzt auf der OMR sehen, dass sie sagen, wir haben eine interne Unternehmensveranstaltung, wir hätten dich jetzt gerne bei uns auch auf der Bühne für eine Keynote. Deswegen, also Bühnenpräsenz ist auch, ist aber natürlich nicht für jedermanns oder jeder Frau Sache. Da gehört natürlich auch eine Menge Mut zu, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber schreiben, sich in Szene setzen, ganz wichtig und hilft vor allem dieses das Vertrauen der Marke, des Fachmagazins quasi auf sich selber mit zu transportieren. Weil wenn die Hand für einen ins Feuer legen und einen tausendfach publizieren, dann muss das Hand und Fuß haben.
Es gibt zwei Klammern, die ich da gern drumherum machen würde, nochmal so als Message nach draußen an euch. Das eine ist tatsächlich dieses, wenn du rausgehst und gehst auf eine Bühne oder wenn du dich überwindest und schreibst einen Artikel, dann ist das auch wirklich ein unfassbares Learning für dich selbst und ein Milestone, den du schaffst. Und es ist natürlich wahnsinnig aufregend und man hat Selbstzweifel, aber wenn man es dann geschafft hat, hilft es einem wirklich enorm. Und wie die Britta sagt, das ist fürs eigene Branding halt unfassbar gut. Und die zweite Klammer, die ich so drumherum machen wollte, ist, und das ist was ich eigentlich versuche, in jeder Podcast-Folge so ein bisschen zu lancieren, sucht euch gerne auch aktiv Mentoren. Also Mario Fischer ist sicher so einer, ich will jetzt nicht aufrufen, Mario sozusagen mit Nachrichten zu bombardieren, aber Mario ist so ein Beispiel dafür. Der nimmt Menschen an die Hand, der merkt, hat auch ein sehr feines Gespür dafür, ob Menschen einfach fachlich eine Expertise haben und dann ist es erstmal egal, ob die schon mal irgendwo geschrieben haben oder nicht. Natürlich gibt es da ein Lektorat und natürlich gibt es eine Redaktion, die drüber guckt und es gibt auch eine Betreuung. Also man muss das nicht alleine machen, aber der Appell an die jungen Leute, jungen Männer, jungen Frauen draußen oder die Diversen, einfach wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen aus mir raus, aus der Komfortzone, denn die wirkliche Entwicklung findet dann ja außerhalb der Komfortzone statt. Und deswegen kann ich das, was Britta gesagt hat, absolut unterstreichen. So, Britta, jetzt machen wir bei 2018 mal einen Break. Ja? Ja, du hast schon eine ganz schöne Entwicklung hingelegt, aber ich würde trotzdem gerne mal so ein bisschen in diese Schnellfeuerrunde gehen, weil ich einfach möchte, dass die Menschen, die dich nicht so gut kennen, dich ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen, ich habe dir ja schon die Fragen geschickt. Eine habe ich noch, die kommt dann noch hinterher. Aber ich habe 11 Fragen vorbereitet für dich. Ich fange einfach mal an. Was ist dein Lieblingsbuch und warum?
Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, weil man daraus sehr gut lernen kann, wie man mit Menschen respektvoll umgeht. Und eben, man sagt, der Titel ist ein bisschen verwirrend auf Deutsch, wie man Freunde gewinnt. Eher ist es, wie man starke Allianzen gewinnt, sowohl in Familie und Beruf und wirklich eine vertrauensvolle, respektvolle Verbindung schafft, ohne andere zu verletzen.
Cool. Kenne ich nicht, kommt auf die Liste. Welcher Ort inspiriert dich so am meisten? Ich habe da einen Verdacht, aber gibt es bestimmte Orte, die dich sehr inspirieren?
Ich sage jetzt den Klassiker natürlich, der dir im Kopf schwebt. Mich inspirieren Golfplätze. Natürlich, was allerdings nicht heißt, ich gehe auf den Golfplatz, um dann wieder eine neue Business-Idee oder jetzt so Workshop-Spin irgendwie zu haben, so das machst du jetzt. Sie inspirieren mich, weil sie mich erden und mich ein bisschen reflektieren lassen und ich aber auch komplett runterkomme, weil ich auf dem Golfplatz alles um mich rum vergessen kann, weil man muss sich aufs Spiel konzentrieren, man ist in der Natur, man genießt die Sonnenstrahlen. Man ärgert sich auch mal das ein oder andere über einen Schlag.
Blöden Ball.
Ja, genau. Ja, nicht der Ball. Ja, es ist schon der Schlag ist schon verantwortlich, okay. Und meistens nicht der Ball. Das ist halt das Schöne am Golf, dass man nicht irgendwelche anderen Menschen verantwortlich machen kann, sondern man ist es halt selbst und ein Golfspiel entscheidet sich halt vor allem zwischen den Ohren, nämlich im Kopf. Wenn ich mit einem schlechten Gefühl an den Ball trete und weiß, ah, der Schlag kann nicht gelingen, dann gelingt er auch definitiv nicht. Und das ist auch sehr cooles psychologisches, mentales Training, was man auf dem Golfplatz
hat. Ist vielleicht auch eine Parallele zum Marketing, ja? Wenn ich eine Kampagne starte und ich so zwischen den Ohren irgendwie unzufrieden bin und denke mir so, das wird irgendwie auch nicht ankommen, kommt vielleicht auch nicht an, ja. Könnte ja, man. Egal.
Das kann passieren, ja.
Frage Nummer 3. Hast du ein Lieblingsessen?
Klassisch Spaghetti Bolo geht bei mir immer. Mhm. Und ich liebe auch immer mal wieder gerne Sushi.
Ah, ich auch.
Aber ansonsten, ich kulinarisch bin ich sehr bewandert und das kann gutes Steak sein, das kann aber auch ein gutes Champignon-Risotto mit Weißwein sein, Kreuzquerbeet. Ja, also da stehen alle Müsste Türen.
Ist festgelegt, es gibt viele gute Dinge
alle,
in dir.
Alle Türen stehen offen. Ja.
Okay. Was war der beste Ratschlag, würdest du sagen, den du je bekommen hast? Egal ob Business oder privat. Gibt's das?
Mein Vater hat mir kurz bevor ich zur Ausbildungsprüfung zur mündlichen gefahren bin, hatte mir den Tipp gegeben, hab Spaß dabei und zeig, was du drauf hast. Also er war überzeugt, dass ich das eh kann und er hat halt gesagt, genieße den Moment und das versuche ich halt genauso in Workshops, jetzt auf den Bühnen beim Speaking halt dieses positive Mantra irgendwie mitzunehmen. Also alles, was du tust, hab Spaß dabei, mach das aus Überzeugung, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wenn ich das auch zurückspielen kann an der Stelle, ich glaube, das merkt man dir auch an. Also zumindest erlaube ich mir dieses Urteil jetzt mal, weil ich dich über Jahre kenne, von 2018, dem Mexiko-Kontakt, über diverse Bühnen, über Anmoderationen und gemeinsame Speakings. Ich glaube, wir sind dieses Jahr auch noch ein paar Mal auf der Bühne gemeinsam. Man merkt, dass du immer mehr Spaß hast an dem, was du tust, und das finde ich richtig cool. Ja, da ist auch so eine Entwicklung. Jetzt kommt eine Frage, da bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Welche App benutzt du am häufigsten? Ja, auch da habe ich eine Idee.
Ist der Klassiker. Natürlich die LinkedIn-App ist natürlich die ich am häufigsten irgendwie bei mir aufmache. Ja, danach kommt meistens schon irgendwie Wettervorhersage oder mal in die Banking- oder die Depot-App.
Mhm. Okay. Die nächste Frage ist eigentlich bei dir obsolet. Ich stelle sie mal, weil sie ins Credo gehört oder ins Skript gehört. Bei Olympia würde ich dich sehen, bei welcher Sportart? Und ich gebe die Antwort selbst. Bei Golf, oder?
Genau, heute wäre es Golf. Vor einigen Jahren wäre es noch Damenfußball gewesen, obwohl ich nie die Spitzenklasse erreicht habe. Ich war einfach viel zu langsam. Ich hatte einen guten linken Schuss. Man hat immer gesagt, ich habe eine linke Klebe.
Bist du Linkshänderin auch?
Nee, Rechtshänderin, aber mein Papa schießt auch mit links und das habe ich irgendwie vererbt bekommen. Und von daher linker Schuss und begeistert. Also jetzt 2024 Paris hatte ich einen mega Moment. Das war total cool, wie als wäre ich in meiner Kindheit, weil es war genau gerade eine Woche Urlaub und dadurch, dass ich halt auch remote arbeite, kann ich halt dann auch parallel natürlich mal Olympia laufen lassen. Ich hatte plötzlich wieder so Kindheits-Sommerferien Feeling, so irgendwie es läuft Olympia parallel dabei und man macht seine Arbeit und konnte dann bei den Entscheidungen, also ich habe ganz viele Entscheidungen sehen können, sei es jetzt Golf oder die 3x3 Basketballerinnen, die waren total cool.
Die habe ich auch gesehen, ja.
Ich habe mal ein Jahr, da war ich aber auch zu klein und immer 2 Jahre zu jung, weil in der Zeit gab es halt kein Basketballteam in meinem Alter in meiner Stadt, musste immer mit den Großen zusammenarbeiten, also Basketball war auch immer cool, aber ich war eigentlich viel zu klein, also ich hätte eher so Aufbauspielerin machen können und das war es dann auch schon. Aber ich fand immer cool früher den Zehnkampf oder Siebenkampf dann bei den Frauen, wo Sabine Braun oder hier, wie heißt da, Frank Busemann noch richtig stark aktiv waren. Das war immer super spannend. Also dadurch, dass mein Papa Sportlehrer war, war ich sowieso immer sportbegeistert. Deswegen war Olympia immer Feuer und Flamme.
Sport spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben und wollte fragen, wo kommt die Affinität her? Aber hast ja jetzt sozusagen hergeleitet.
Genau, der Papa hat alles mögliche Mögliche, hat Tennisschläger, Federballschläger, Badmintonschläger, alles mitgebracht, Fußbälle, Handbälle und es gab eigentlich keinen Tag in unserer Jugend, wo wir nicht draußen irgendwie auf den Bolzplatz gegangen sind oder mit anderen Leuten halt dann spielen und dann ja uns auf dem Bolzplatz getroffen haben und da rumgezockt.
Also noch so richtig live in 3D.
So richtig live in 3D, ja. Und mit Britta, vielen Schürfwunden.
Bist du eher ein Morgenmuffel oder bist du so ein Frühstarter? Und was machst du als erstes, wenn du aufgewacht bist?
Ich hasse den 5 AM Club. Grüße gehen raus. Ich schlafe aus, denn ich habe jetzt auch in einem Schlafpodcast gelernt, erfolgreiche Menschen sind ausgeschlafene Menschen. Okay. Deswegen stehe ich eigentlich nicht vor 7 spätestens, also zwischen 7 und 8 stehe ich meistens auf. Und dann die erste Reaktion ist leider häufig immer noch, dass ich dann doch in mein Handy in die LinkedIn-App schaue. Das gewöhne ich mir aber gerade ab, weil ich mir sage, so die erste Stunde des Tages, bevor ich dann wirklich am Rechner, am Desktop sitze, da muss ich mich jetzt nicht schon mit Arbeit beschäftigen und was gerade so meine virtuelle Identität da draußen macht. Und das erste ist, ja, entweder gehe ich dann duschen oder ich gehe runter zur Kaffeemaschine, mache mir Früchte-Müsli, den ersten Kaffee, jetzt zur Sommerzeit noch sehr schön, kann ich mich dann raus auf die Gartenbank setzen und den Kaffee und den Müsli draußen genießen. Und ich versuche immer mehr noch meine Routine halt zu finden, morgens mehr ein bisschen was für meine Gesundheit zu tun, halt ein bisschen Qigong, Dehnübungen und so, aber da ist noch keine 100%ige Routine, das ist, ich habe jetzt nicht den festen Tagesplan oder die Morgenroutine.
Du bist auf dem Weg.
Das versuche ich immer mehr einzubauen und halt das Handy halt morgens noch zu verbannen und nicht direkt drauf zu schauen, wer E-Mails und LinkedIn-Nachrichten geschickt hat.
Okay. Wenn du die Chance hättest, eine historische Persönlichkeit, völlig egal aus welchem Zeitalter, völlig egal, ob noch lebend oder bereits gestorben, treffen zu dürfen, wen würdest du gerne mal treffen?
Boah, das ist richtig schwierig.
Ich wette, jetzt schwirren gerade ein paar BVB-Spieler in deinem Kopf rum.
Nee, überhaupt nicht. Also früher wären das mit Sicherheit BVB-Spieler gewesen. Ich bin aber kein BVB-Ultra mehr. Ich habe da schön Grenzen gezogen, damit meine mentale Situation nicht zu stark am Fußball hängt. Für mich, für meine persönliche Entwicklung, ich würde gerne mal, hätte gerne, liebend gern Inge Meisel getroffen.
Ach ja.
Ja, weil Inge Meisel war ja, und das war halt ein großes Vorbild, das hat mir auch bei meinem eigenen Outing geholfen, auch wenn mein Outing sehr spät kam, aber Inge Meisel hat dann halt bei irgendwelchen Fernsehshows halt dann gesagt, so, ja, ich liebe Menschen. Und deswegen ist es auch völlig okay, dass ich mal mit einer Frau zusammenlebe und so. Und das hat mir viel Mut gemacht, halt so jemanden in der Öffentlichkeit zu sehen, der so offen, und damals war die Situation mit Sicherheit nicht sehr liberal und gut für homosexuell lebende Menschen. Und Inge Meisel hat das überhaupt nicht tabuisiert, sondern halt wirklich ist offensiv damit umgegangen. Und ja, das hat mich sehr bewegt und auch geprägt.
Finde ich eine super Persönlichkeit, auch aus verschiedenen anderen Gründen. Ich glaube, Inge Meisel war generell eine sehr resolute Person, aber war ja auch so.
Ja, und komplett auf sich selbst gestellt, genau.
Genau.
Ja.
Und aber auch generell so sehr straight, und ich meine, sie hatte ja einen leichten Sprachfehler, war aber Schauspielerin.
Ja.
Also sie hat sich in sehr vielen Domänen durchgesetzt, wo man sozusagen da nicht nur sehr starke Restriktionen hatte zu der Zeit, sondern eigentlich der Weg fast verbaut war. Und sie hat das aber gemacht. Und das finde ich eine mega Persönlichkeit. Hätte ich natürlich nie mitgerechnet. Super. Hast du ein Lieblingszitat, Britta? Irgendeins?
Ich habe halt, man sagt immer so, man soll sich nicht selber zitieren, aber das ist
Warum?
Jetzt auf, das sagen immer Leute.
Ich sage immer, Understatement kann man noch übertreiben, ja.
Also ich Ich lese immer mal hier den einen oder anderen Business-Spruch, wo ich dann auch immer ganz gut, wir sagen ja jetzt Neudeutsch immer relaten, kann, dass ich da einen Bezug zu habe oder wo man halt dann so innerlich natürlich immer nickt. Da sehen wir auf LinkedIn auch immer gerne ein paar Business-Sprüche und so, die natürlich total viral gehen und die Leute sich dann dafür feiern, dass sie irgendwie einen Steve Jobs oder so wieder ausgegraben, haben. Mein persönliches Zitat ist halt, Social Selling is the art not to sell, you will make them buy. Also wirklich die Leute durch Beziehungsaufbau, durch Vertrauensaufbau an sich heranziehen, quasi Sog-Marketing betreiben und dass ich eben die Leute nicht auf die 12 hauen muss, damit sie irgendwie zwanghaft mein Produkt entsprechend kaufen. Also ich muss mich nicht verkaufen, sondern ich überzeuge durch meine Leistung, durch meine Expertise, dass die sichtbar wird und die Leute, die Bock auf mich haben, die ziehe ich dann an und die sprechen mich dann auch an und wollen dann von mir kaufen.
Jetzt bin ich ganz stolz auf mich, auch auf meine Anmoderation, weil ich ja gesagt habe, das eine, die gibt, solange bis jemand kommt und will. Zumindest wenn du in so einen Vortrag gehst, kriegst du unfassbar viele Insights. Also passt das super gut zu dem. Und die Emotion Stolz, die merken wir uns ganz kurz. Ich habe nämlich noch einen Hinweis zu deinem, weil du sagst, es gibt so viele Sprüche und es gibt so viele Poster, Weisheiten und so, ja, die überall auch auf LinkedIn mittlerweile gepostet werden. Ich finde es übrigens mega spannend, wenn du die veränderst. Und ich habe festgestellt, ich habe das ein, zweimal gemacht, ich müsste das viel häufiger machen, die gehen dann gut viral. Also so ein Beispiel, das ich immer im Kopf habe, ist, ich sage manchmal, der Fisch kann ja auch mal vom Kopf her anfangen zu duften. Jeder denkt ja in dem
So,
Moment, ja, an
hörst du erstmal
Stinken.
das Stinken? Ja.
So, verstehst du? Und das ist so eine komplexe Veränderung im Kopf der Empfänger, dass die dann
Ja,
denken, ah,
die
okay, gut.
bauen sich das quasi so, wie sie es eigentlich kennen, im Kopf
Genau.
zusammen,
Und schwupps
noch einen
kommt was
Like und dann
anderes.
irgendwann, ah, jetzt denke ich mal nach und dann, ja.
Kleiner Hack, ja, kann man machen. So,
Ein bisschen Neuromarketing, ja.
Genau, Emotion Stolz. Die nächste Frage passt genau dazu. Gibt es einen Moment, gibt es eine Geschichte, gibt es eine Situation in deinem Leben, an die du dich erinnerst und wo du sagst, da war ich so richtig stolz?
Ich glaube, es gab zu viele.
Das ist
Es
ja auch
ist,
okay.
ja, also das ist schön, also es ist schön, dass es schon viele. Ich finde es halt jetzt schwierig, halt eine Sache rauszupicken und die dann über alles zu stellen. Also stolz war natürlich, als OMR mich angesprochen hat, allein das erste Mal, dass ich auf die Bühne darf, wo ich gerade
Beschreib mal,
das,
wie
das
war
war
der, wie war,
zwei, das
beschreib
war
mal ganz kurz, wie war
22.
das so? Kommt dann ein Anruf und sagt, du Britta, wir haben noch eine Bühne frei mit 6.000 Leuten, hättest du Bock? Oder wie läuft das?
So ungefähr, ja, es läuft halt per E-Mail, dadurch, dass der Robert Tusch mit mir den OMR-Report auf LinkedIn mein Betreuer war, hat der mich halt dann mit dem Chefredakteur, dem Rolf Herrmann quasi zusammengebracht. Der Rolf Herrmann ist ja auch ein super Supporter von mir und versucht mich auch überall reinzubringen und zu unterstützen. Und dann war halt die Planung, dass die OMR Education halt eine eigene Bühne in einer eigenen Halle halt bekommen. Und ja, da kam dann die Mail: Hey Britta, wir haben doch schon so toll mit dem LinkedIn-Report zusammengearbeitet und hast ja schon das ein oder andere Webinar mit uns gemacht, beziehungsweise zuvor hatte ich halt auch schon einen Podcast mit dem Rolf Herrmann selber aufgenommen. Und wir könnten uns super vorstellen, wenn du bei uns auf der Bühne einen Speaker-Slot nimmst. Hast du Bock? Und dann denkst du so, wow, wie krass. Also ich habe ja erst 2019 wirklich mit dem Speaking auf Bühnen beziehungsweise erstmal auf Barcamps angefangen, um mich einzugrooven.
Was
Und
war denn dein erstes Speaking? Weißt du das noch?
ja, das war das Barcamp, das Online OM West Barcamp, also quasi das Online Marketing Westen wegen in Westdeutschland in NRW. Das fand in Köln bei der AXA statt und das hat der Michael Jansen damals
Ah,
auch
okay.
halt aus dem Analytics-Bereich organisiert und dann war für mich klar, okay, jetzt probiere ich mich aus. Und zuvor hatte ich halt so eine kleine, das war auch ein Zufall, ich war halt auf einer dieser vielen Netzwerk-Events im Bereich Online-Marketing. Da ging es mehr um Facebook-Advertising, womit ich nicht mehr viel am Hut hatte und dachte, ah, komm, sind aber coole Leute da, gehst du mal hin. Und genau an dem Abend war dann jemand da, der dann nach der offiziellen Programm erzählte, ja, übrigens, Castings. Wir wollen auch hier mehr Frauen auf der Bühne und wir bieten hier so einen halben Tages-Workshop. Wie werde ich Keynote-Speaker? Wie pitche ich mich bei Konferenzen? Und wie finde ich überhaupt mein Thema? Und das war halt auch wieder ein kleiner Wink mit dem Schicksal und Fügung, dass ich das halt dann meinem
Chef... Aber auch wieder, wenn ich reinkritsche, sorry, aber auch wieder Wille, ich gehe da jetzt mal hin, obwohl es gar nicht so mein Thema ist, aber vielleicht ergibt sich da ein gutes Netzwerken und zack,
vielleicht kommt, genau.
Wurdest du belohnt, ne? Das ist
schon genau, geil. Man muss sein Glück so ein bisschen provozieren auch, ne? Ja, also man muss quasi Gelegenheit schaffen, um neue Chancen zu ergreifen. Das auf jeden Fall und halt so aus seiner Komfortzone rausgehen auch so. Ich dachte so, ja, ist eigentlich nicht mein Thema und je nach Tagesform, ne, dadurch, dass die Sachen sind halt kostenlos, da sagst du ja, okay, hast dich eingetragen, aber ob du hingehst, entscheidest du halt nach Tagesform und an dem Tag war mir auch gar nicht so und hätte gedacht so, vielleicht doch einen schönen, gemütlichen Tag auf der Couch und Netflix anmachen, aber so, nee, du fährst da jetzt noch hin. Nach der Arbeit und und das war halt ein super Game Changer, weil da war der Urs Thielicke und der Vitali Friedmann auch zwei Konferenzveranstalter und die haben ein Designer war noch da, wie man halt dann seine Präsentation vernünftig baut und Storytelling technisch aufbaut. Also es war wirklich so ein Rundumschlag, wie werde ich Keynote Speaker und wie platziere ich mich dort.
Und also war ein mega geiler Abend für dich.
Das war ein richtig, richtig geiler Abend und dieser halbe Workshop-Tag war irre. Und vor ein paar Wochen, beziehungsweise es war kurz nach der OMR, nach meinem Auftritt, bekam ich damals halt dann noch von einer Trainerin, die damals dabei war, sagte so, Britta, ich beobachte dich hier auf LinkedIn und es irre, was, also sie, also.
Kannst du mir mal einen Workshop geben?
Bitte? Sie hätte zwar geglaubt, dass ich auf jeden Fall auf Bühnen gehen werde und so, aber dass das so schnell passiert und dass das so groß wird, das hätte sie jetzt nicht erwartet und so, ja, und das war halt richtig.
Da kannst du auch stolz drauf sein, ja. Kannst du auch wirklich.
Genau, aber dann halt von 2019 fange ich halt an und 3 Jahre später fragt dich OMR, ob du halt jetzt erstmal auf einer in Anführungszeichen kleineren Bühne, davor standen dann doch auch 1.500 Leute, weil das halt eine eigene Halle war von denen. Das war noch nicht.
Aber es
halt
war ja trotzdem auch eine riesige Bühne. Ich habe es ja gesehen live.
Ja.
Wurde ja auch gestreamt.
Und also alle Sitzplätze waren voll. Dahinter standen sie in Trauben. Das war wirklich sehr sehr verrückt und davor irre aufgelegt. Ich habe am ganzen Körper gezittert und dann hat mich die Jessica angekündigt und dann gehe ich hoch auf die Bühne, sehe diese Menschenmassen, war zum Glück dunkel, sodass ich einfach nur, du siehst einfach nur so eine riesige
Wust
an Menschen, genau, eine homogene Masse und da habe ich gesagt, jetzt ist auch alles scheißegal und dann habe ich einfach losgefeuert und versucht halt wirklich in den die 30 Minuten runterzurocken, ja, und dann kurz danach hieß es halt, dass sie halt diese Messehalle, weil die Probleme mit der Sicherheit hatten, was ich da in dieser Halle halt immer, weil das auch so eine Durchgangshalle von dem einen Bereich der Messe zum anderen war, durften sie die halt nicht mehr nutzen, sondern die musste halt komplett frei bleiben, damit die Leute da durchgeschleust werden können. Sagte halt dann der Rolf Herrmann kurz danach, Britta, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst, wir können diese Halle nicht mehr haben und wir haben die Bühne nicht mehr und können nicht mehr so ein großes Programm haben. Aber du bist eine der wenigen, die habe ich jetzt an den Torben Lux vermittelt und empfohlen. Der ist für die Yellow Stage verantwortlich. Wir wollen dich auf jeden Fall auf der großen Bühne. Ja. Und dann war es halt 23 passiert und dann hieß es halt, okay, jetzt große Bühne, statt 30 Minuten nur noch 20 Minuten, was eine Riesenherausforderung. Also ich kann immer eher länger und zu viel als wirklich
same here.
Komplett konzentriert und fokussiert auf den Punkt. Das ist auch nochmal eine ganz andere Vorbereitungszeit. Also soll nicht despektierlich klingen, aber das habe ich auch auf der Campix beim Marco auf dem Panel Talk gesagt. 20 Minuten auf der OMR-Bühne bereite ich akribischer vor natürlich als die anderen Fachvorträge, wo ich halt meine Hacks raushaue, die ich auch regelmäßig in Workshops entsprechend präsentiere, wo ich dann quasi weiß, zu der und der Slide habe ich die und die Kernbotschaften, aber da ist nicht der Text irgendwie vorgefertigt, sondern das kommt häufig spontan, wie mir da gerade der Mund steht. Und auf OMR musst du halt, damit du wirklich on time bist, musst du halt dir den Text vorbereiten, damit, wenn du den mal vorträgst, damit du siehst, oh scheiße, du bist und jetzt du doch erstmal bei 25 üben, Minuten oder 20 und dann halt einsprechen. Ich habe mir das dann häufig auf als Podcast halt dann selber angehört, damit ich es halt nicht immer wieder selber sprechen muss, sondern mir halt das immer mehr wieder eintrichtern kann. Und total
irre. Da hat jeder so seine Methode, aber es ist schon sehr viel Arbeit. Egal, ob das, was wir vorhin sagten, so ein Fachbeitrag oder ein Speaking für die Leute, ist es einfach vielleicht nur geil im besten Fall. Ja, die nehmen was mit, sie finden, oh, war ein guter Speaker oder gute Speakerin. Es ist wahnsinnig viel Aufwand dahinter, tatsächlich. Man hat Timestamps und. Okay, meine letzte Frage aus dieser Schnellfeuerrunde und dann gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2018. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Mein letztes Geschenk ist noch gar nicht so lange her, und zwar haben wir einen Schottland-Urlaub gemacht und da war auch wieder ein sehr glücklicher Schicksalszufall, dass genau zu der Zeit, wo wir unseren Urlaub dort in Schottland geplant haben, am letzten Wochenende die AIG Open stattgefunden haben. Das ist eins der größten Major-Turniere im Damen-Profi-Golf. Und dieses Turnier fand halt am ältesten oder am ersten Golfplatz der Welt statt, nämlich am Old Course in St. Andrews. Und da waren wir dann einen Tag vor Ort, haben uns die kompletten Profispielerinnen angeschaut, sind bei Weltspitzenleuten mitgegangen. Und ich hatte das Glück, ich habe mir natürlich eine schöne Merch-Kappe noch vorab besorgt und mir natürlich ein Edding eingesteckt. Und ich hatte das große Glück, dass ich von der Olympiasiegerin von Paris und 2024 halt ein Autogramm jetzt auf meiner Kappe habe. Und das Sensationelle war, dass sie ein paar Schläge am letzten Tag, also wir haben Freitag da, das Turnier geht immer über 4 Tage, die spielen von Donnerstags bis Sonntags und jeweils 18 Loch. Und das heißt, du musst wirklich voll Power, Vollgas 4 Tage am Stück über 4 bis 5 Stunden geben. Und das kam dann raus, dass am Sonntag, dass sie mit einem Schlag Vorsprung das Turnier gewonnen hat. Das heißt, ich habe jetzt von der Turniersiegerin
und der Olympiasiegerin
in Personalunion. Genau, und das das war ein schönes Highlight, da live dabei gewesen zu sein und so ein Andenken, so ein Souvenir halt jetzt noch.
Geschenk und gleichzeitig auch kannst du darauf stolz sein. Also insofern eine Doppelantwort. Wäre akzeptiert worden an der Stelle.
Und danach bin ich eine Runde golfen gegangen und ich bin damit +4 runtergegangen nach 9 Loch. Da war ich sehr zufrieden. Also die Kappe trage ich auch. Die kommt jetzt nicht in den Schrank oder irgendwie in eine Vitrine.
Die ist eine mentale Unterstützung für dich.
Die wird getragen und ich hoffe, dass das Golfspiel, diese Unterschrift, so, dass das mein Golfspiel beeinflussen
wird. Bist du so ein Mensch, der auch so zum Beispiel, wenn du auf die Bühne gehst, irgendwie so ein Talisman der Tasche hat oder so, oder ist das eher jetzt Zufall mit der Golfkappe?
Das ist eher ein Zufall. Ich habe einen Lebensbaum, eine Kette, die hat mir meine Frau geschenkt. Das ist so mein Talisman, aber den habe ich wirklich täglich an. Es gibt jetzt kein großes Ritual. Ich versuche halt, manchmal mache ich als Tipp so die Cristiano Ronaldo Pose, bevor man auf die Bühne geht. sollte man machen, wo man halt nicht gesehen wird, damit die Leute sich wundern, was macht die Britta denn da? Aber so wie wenn er halt einen Freistoß schießt oder so, sich mal so ein bisschen energetisch aufladen. Ein paar Atemübungen und so, das ist ganz wichtig, aber ich muss jetzt nicht zwingend, da würde ich mich dann zu abhängig machen, wenn das Ding dann fehlt, dass ich dann Kopfkino habe, so jetzt geht der Vortrag schief, nur weil ich irgendwie meinen eigenen Lieblingsgolfball irgendwie nicht vergessen in der Tasche habe oder so, irgendwas.
Verstehe. Nee. Ich bin jetzt die Woche, tatsächlich habe ich mir das mal gegönnt, ja, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt 4 Tage bei Tony Robbins in Köln. Also wir nehmen, heute ist Dienstag auf und ab Donnerstag ist das, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da wird ja sowas auch gemacht, ne? Also da werden ja auch viel solche Posen und wie kannst du die innere Stärke und so weiter. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich dir da noch einen Tipp geben nächste Woche. Ja. Also aber was wenn mir du mit Ronaldo
Was mir sehr gut hilft, allgemein halt, ist halt Qigong, weil es halt wirklich so Klopfübungen, Atemtechniken, fließende Bewegung.
Muss Schluck, man kurz Schluck, Schluck trinken. Trink erstmal in Ruhe einen Schluck. Bei fließenden Bewegungen hat sich dein Hals bemerkbar gemacht. Das kann ich absolut verstehen.
Genau, also mein Tipp ist Qigong, wegen halt Atmentechniken, fließende Bewegungen machen, die, wo man halt eben keinen krassen anaeroben Fitnesssport macht und außer Puste ist, sondern einfach seinen Körper spürt und die Energie quasi durch den Körper fließen lässt und aktivieren kann. Lee Holden kann ich da sehr ans Herz legen, ist mein bester YouTube-Qigong-Freund und
kennt er dich?
Der kennt mich nicht, aber ich kenne ihn in- und auswendig. Ja, also das ist halt auch sehr cool, solche Sachen halt dann einfach schnell auf den eigenen Fernseher zu spielen über YouTube und diese Übungen halt dann zu machen. Und das Schöne ist, das sind 10- bis 20-minütige Übungen. Deswegen klopfe ich auf Holz, dass ich das in meine Routine, sollte man schon 10 Minuten locker irgendwie morgens einbauen können oder auch abends kann man das machen. Und das ist ein sehr guter Tipp, also innere Entspanntheit, Gelassenheit, aber auch Energie zu gewinnen und dann in den Tag zu starten.
Ist etwas, an dem ich lebenslang arbeiten muss. Fehlt mir oft die innere Gelassenheit, aber ich versuche es halt auch. Britta, lass uns von 2018 bis 2024, wenn es okay ist für dich, so ein bisschen im Staccato durchreiten, weil wir schon über eine Stunde sind. Ich könnte dir 2 Stunden zuhören, aber ich glaube, du, genau wie ich auch, haben noch irgendwie Anschlusstermine. Und ich will es aber gar nicht abwürgen, sondern natürlich beginnt ja eigentlich diese
super
spannende Phase. Ja, oder wir machen irgendwann mal Teil 2. Aber diese super spannende Phase, die beginnt ja dann so. Wir sind jetzt bei PIVIC Pro und gewesen vorhin in deiner Vita und haben uns da begegnet und so weiter. Und du hast aber gemerkt, so okay, Social Selling, soziale Netzwerke ist mein Ding. Wie ging es dann weiter?
Genau, also 2016, wie gesagt, bin ich bei PIVIC Pro gestartet und 2018 war dann so der erste Wendepunkt. Wie gesagt, als Marketingverantwortlicher alle Hüte auf, alles muss bedient werden, das Advertising-Budget, das kleine Advertising-Budget muss verbraucht werden, aber der Corporate-Block und Content-Marketing, SEO muss bespielt werden, die Netzwerke müssen da sein und durch 2016 vorher bei Galileo Press bzw. Rheinwerk gearbeitet, hieß es halt Xing, Netzwerken, war auch super Quelle dafür, deutschsprachige Bücher, ich brauchte nicht englischsprachig unterwegs sein. 2016 hieß es, okay, Britta ist jetzt in einem europäischen Unternehmen und wir haben internationale Kunden, sprich, das war noch so dieser alte Glaubenssatz, Xing ist für deutschsprachigen Raum und LinkedIn nur, wenn du international bist, obwohl das komplett überholt ist. Ich kann auch, wenn ich lokales Marketing mache oder nur im Dachraum tätig bin, sollte ich unbedingt heutzutage auf LinkedIn sein und habe mir halt dann den Account geholt, habe da aber auch 2 Jahre wenig gemacht, weil ich natürlich auch viele andere Dinge erstmal zu tun hatte und das alles aufbauen musste.
Ich
quetsche
gerade nochmal rein, ganz kurz. Ich habe am Anfang gesagt und ich konnte das gar nicht feststellen, ehrlicherweise, ich habe diese Follower Insights App nicht installiert, aber wie viel hast du denn aktuell, wie viele Follower bei LinkedIn?
Aktuell knapp unter 40.000. Ah, also okay. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen die 40.000 knacken, genau, absolut.
Aufruf richtig an euch da draußen, wer noch nicht mit Britta verlinkt ist, also bitte an der Stelle nachholen.
Genau, das heißt, ich habe den rumdümpeln lassen. Ich hatte 270 Kontakte zwischen 2016 und 2018. Das heißt, dann ab 2018 bis 2024 habe ich halt mir jetzt 40.000 FollowerInnen aufgebaut. Und das lag daran, dass ich halt dann, als wir halt die erste ordentlich Content aufgebaut hatten, ich gut ins Networking gegangen bin und auch angefangen habe, LinkedIn, da sollte ich mir auch die internationalen Analytics-Experten ins Boot holen, weil da kriege ich dann auch den neuesten heißen Scheiß berichtet und kann das eben in unsere Kommunikation auch einbinden und drauf eingehen und kommunizieren. Habe ich halt angefangen, unseren Content auf meinem persönlichen persönlichen Profil als auch auf der Unternehmensseite zu spielen. Und siehe da, 2016 hat Microsoft ja auch LinkedIn gekauft. Alle haben sich schlapp gelacht, warum die irgendwie, ich glaube, 21 Milliarden Dollar dahin blättern. Und jeder hat sich lustig drüber gemacht, so Microsoft kann doch überhaupt kein Social und was wollen die denn damit? Und damals war es eben überwiegend noch eine reine Recruiting-Plattform, wo jeder nur seine Visitenkarte hatte und eben einfach so einen digitalen Netzwerkkontakt gemacht hat. Und dann hat Microsoft bzw. LinkedIn halt ja sehr schnell den Newsfeed erweitert und Content-Formate. Also seit 2017 gibt es ja auch erst Videos auf der Plattform, die man spielen kann. Und von daher ging es dann sehr, sehr schnell, dass es eben von der Recruiting-Plattform zur echten Kommunikation und Networking-Plattform umgeswitcht wurde. Und genau in dem Moment habe ich halt 2018 angefangen, halt dann auch regelmäßig zu posten und habe krasse Reichweiten gekriegt, wo ich so merkte so, oh wow, und halt dann auch Anfragen bekommen habe, die ich dann an Sales weitergegeben habe. Das war halt so die Initialzündung zu sehen, so Leute, ich muss mal hier meine ganzen PIVIC Pro Kollegen schulen und fit machen, dass die aktiver werden, weil wenn das alleine Britta im deutschen Markt schafft, so eine Präsenz aufzubauen, und damals hatte ich dann so um die 2000 Follower, die eben dann genau auf die Analytics-Branche abgezielt haben. Wenn das halt jeder so macht, dann können wir, ohne halt eben zusätzliches Advertising-Budget in die Hand zu nehmen, entsprechend Gas geben. Ja, und dann habe ich quasi, war ich so als eigene Corporate-Influencerin für PIVIC Pro aktiv, und gleichzeitig habe ich versucht, intern Sales einzuspannen, fit zu machen, unsere Marketing-Leute, der ein oder die andere hat das halt noch so ein bisschen belächelt. Was macht die Britta denn da? Also ich habe halt dann dieses Credo, was ich halt bei Galileo Press halt hatte, auch so weitergemacht, halt einfach, ich experimentiere jetzt einfach und probiere das aus und guck mal, was passiert. Und es war halt super positiv und habe das halt dann weitergegeben. Und dann hatten wir Ende 2018 einen Workshop beim Richard van der Blom, dem Algorithm Insight, der regelmäßig den Algorithm Insights Report rausbringt seit 2020. Das heißt, noch bevor er angefangen hat, diesen Report zu veröffentlichen. Und das war auch wieder ein witziger Zufall oder ein sehr glücklicher Zufall. Wir hatten immer einmal im Jahr quasi Jahresabschlussfeier in Polen, in Breslau, wo halt alle internationalen Kollegen zusammenkommen und unter anderem auch der Benelux-Kollege. Und Richard van der Blom ist Niederländer, und der Vincent de Winter, unser Sales-Kollege für Benelux, sagte halt, hey, ich habe hier voll den coolen Guy kennengelernt, Richard van der Blom, der hat mir den Sales Navigator gezeigt und wie der LinkedIn Algorithmus funktioniert und super cool, den müsst ihr euch auch mal einladen, und der ist richtig gut. Und mein Chef damals, der Alexander Gulenz, war halt einer so, der dann nicht einfach sagt, so, machen wir nächstes Jahr, weil es war irgendwie der 8. Dezember, und der hat halt einfach den Richard van der Blom in der nächsten Woche angerufen, und eine Woche später war der halt vor Weihnachten noch bei uns und hat uns einen dreistündigen LinkedIn und Sales Navigator Kurs gegeben. Sollte zuerst, weil es halt um den Sales Navigator ging, nur an für die Sales Leute sein. Das waren aber in Deutschland zu dem Zeitpunkt gerade mal 3 Leute. Und weil der Richard natürlich auch kein kleines Geld verdient mit solchen Workshops und natürlich von Valencia nach Deutschland einfliegen musste, hat unser Chef halt dann gesagt, ja, dann setze ich auch das Marketing mit rein. Und Marketing war halt ich und zwei Kolleginnen. Und dann haben wir halt intensiv mit dem Richard eben LinkedIn rauf und runter, und das war quasi so meine Erweckungstour.
Der Ruf zum Abenteuer, nennt man das im Storytelling.
Also es hatte vorher schon Klick gemacht, und ich habe gemerkt, dass da Riesenpotenzial ist, aber der Richard hat nochmal die Tür ganz weit aufgestoßen, und ich habe ihn jetzt diesen Sommer im Mai wieder getroffen und habe nochmal einen Workshop bei ihm gemacht, und er sagt halt, Britta, du bist, also er hätte ja schon tausende Leute geschult geschult, aber wie ich das quasi aufgesaugt habe und jetzt halt selber umgesetzt habe, das ist quasi Role Model. Und da ist er halt ultra, ultra begeistert, was ich für eine Entwicklung gemacht habe, dass ich halt quasi, ich beschreibe das immer so gerne, dass er so mein Jedi ist und ich so der Padawan, so Leute, die Star Wars kennen, und jetzt bin ich quasi zum Jedi aufgestiegen und sitze jetzt mit in
LinkedIn
diesem
Jedi.
LinkedIn-Rat, genau. Bin jetzt ein eigener LinkedIn-Jedi geworden.
Jetzt warst du da, das war aber dann quasi irgendwie auch initial der Grund, dass du dann PIVIC Pro verlassen hast, oder?
Also
jetzt nicht der Grund, aber es war so der Weg, ne?
Genau, also ich habe das dann versucht erstmal intern zu vermitteln, und da war halt dann auch der Wunsch geboren, halt mehr auf Konferenzen zu gehen, als Speakerin aktiv zu sein, und da war halt dann der Hybrid. Ich hatte halt mein Thema gefunden, ich will auf jeden Fall irgendwas mit LinkedIn machen, deswegen heißt mein Newsletter ja auch irgendwas mit LinkedIn, und gleichzeitig natürlich die Firma repräsentieren, dass ich halt dann Analytics-Themen und LinkedIn-Themen gepitcht habe. Häufig wurden halt dann die LinkedIn-Themen genommen, weil die natürlich komplett innovativ und neu waren. Und das war auch meine Riesenchance, die ich da ergriffen habe. Ich habe das jetzt nicht akribisch auf dem Reißbrett irgendwie strategisch mir selber prophezeit, aber ich war halt sehr irritiert, warum auf den ganzen Online-Marketing-Konferenzen, wo es über Facebook, Instagram, damals ging es, Musical.ly war ja damals noch TikTok und so. Es gab sämtliche Social-Media-Plattformen, aber nie LinkedIn. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, verdeckst wollen die Leute, also haben sie es noch nicht geschnallt, dass es das Riesenpotenzial hat und eins der stärksten B2B-Plattformen ist, wo ich eben mal ungefiltert, ohne private Kommunikation die Leute beruflich perfekt erreichen kann. Und das war halt dann die Initialzündung, dass ich halt mit den LinkedIn-Themen durchgestartet bin, das halt intern bei PIVIC Pro weiter vorangetrieben habe, und durch meine Auftritte natürlich immer mehr Unternehmen kamen und durch meine Kommunikation, weil ich ja jeden LinkedIn-Hack, ähnlich wie jetzt der Frank Panzer, der das auch sehr gerne macht, seine LinkedIn-Tipps auf LinkedIn per Video quasi regelmäßig zu vermitteln. Ich hatte da ja kein Businessmodell hinter, sondern ich habe einfach nur gegeben, das, was ich bei PIVIC Pro und mit meiner LinkedIn-Erfahrung habe, dass ich das eben raushaue, und die Leute waren halt total begeistert und haben gesagt, so Britta, kannst du uns das nicht mal auch in einem Workshop beibringen oder kannst du mal als Keynote vorbeikommen? Damals war ich aber noch Vollzeit, so dass halt dann irgendwann der Wunsch in mir hochkam, okay, Zeit reduzieren, einen Tag Selbstständigkeit erstmal, um dann halt auch extern quasi nebenberuflich selbstständig zu starten, was ich dann auch gemacht habe. Aber gleichzeitig war es auch so, das war kurz vor der Corona-Phase, dass PIVIC Pro sich strategisch entschieden hatte, das deutschsprachige Marketing auch wieder zurück in die Unternehmenszentrale nach Europa, nach Polen, zurück zu Breslau zu lokalisieren.
Passte ja ganz gut zu deinen Plänen im Prinzip. Ne?
Also, genau. Und da war halt dann für mich dann die Zeichen auf Abschied, weil das Büro halt dann Mitte 2020 unabhängig von Corona geschlossen werden sollte. Ja, und dann habe ich mich halt umorientiert und habe dann eigentlich die perfekte Stelle für mich gefunden, nämlich damals bei der HRS Group. Die suchten nämlich jemanden, der eben ein Corporate Influencer und Social Selling Programm intern aufbaut, was halt dazu notwendig ist, dass man halt einen LinkedIn-Experten braucht, der die Leute eben auf LinkedIn schult und dort das Programm und die Strukturen intern entsprechend entwickelt. Und darauf habe ich mich halt dann im Februar 2020 beworben und habe dann auch den Job sofort gekriegt. Das war auch so innerhalb von anderthalb Wochen durch gute Netzwerkkontakte. Ich kannte Leute bei HRS, die haben mich quasi am Bewerbungsprozess vorbei direkt weiterempfohlen und die Gespräche wurden geführt. Und
liebe
dann
Audience,
wurde
Netzwerken ist wichtig. Kleiner Hinweis. Ja.
Genau, weil so kommt man auch an Jobs, also das war der Job war offiziell ausgeschrieben, aber man musste halt nicht jetzt erstmal den Lebenslauf aktualisieren, Bewerbung schreiben, hinschicken und so weiter und so fort und dann warten, bis das durch den klassischen Recruiting-Prozess geht, sondern halt direkt mit den Führungskräften, wo man halt dann arbeitet, halt dann in Kontakt zu kommen. Ja, und dann habe ich den Job gekriegt und es fing im April an. Und wie wir alle wissen, auf der Campix habe ich es erlebt, dass im März entsprechend dann der Lockdown war. Ja, und dann musste das die Britta...
die Campix, die abgebrochen wurde, Donnerstags?
Genau. Ja. Donnerstags, Freitags war dann aufgelöst. Ich glaube 13. März oder 11. März.
Und ich war damals happy, muss ich sagen. Ja, also in Anführungszeichen, natürlich nicht über Corona, aber ich hatte meine Vorträge, ich hatte zwei, Contentix und Campix, und ich weiß es noch wie heute, ich hatte, glaube, Dienstag und Mittwoch oder so.
Genau, ich hatte auch meine beiden Vorträge zu LinkedIn und Analytics, ich war schon durch.
Und ich habe die Kollegen so, also ich hatte so viel Mitleid für die Freitag dran waren, ja, weil die hatten dann ja genauso gut vorbereitet, aber war schon richtig doof damals, ja.
Ja, war eine krasse Zeit und ja. HS Group, Business Travel halt, war halt dann alles am Boden und dementsprechend ist die Britta dann auch in Kurzarbeit gestartet und ich war dann halt ein halbes Jahr da, habe versucht irgendwie im Kleinen Prozesse zu etablieren, aber das Problem war, dass sie dann eher quasi meine Stärken aus meinen anderen Bereichen und Kenntnissen aus dem Content Marketing nutzen wollten, weil wir natürlich gerade keine Zeit hatten, um neue Projekte quasi nach vorne zu bringen, wo ich aber dann gemerkt habe, ich kann das zwar, aber ich will das nicht mehr. Ich bin zu euch gekommen, um eben jetzt eine Spezialisierung zu machen. Also mein Ziel war eben jetzt nicht von der ganzheitlichen Content-Marketing-Kommunikationsexpertin eben wirklich meine T-Shape-Qualifikation, nämlich LinkedIn-Kommunikation und alles, was auf der Plattform spielt, dann entsprechend zu liefern. Und so hatte ich halt dann auch Personalverantwortung, was ich eigentlich auch nicht mehr haben wollte, weil ich gemerkt habe, ich möchte keine Leadership-Karriere angehen, sondern ich will eine Spezialisten-Karriere machen. Und bin dann nach einem halben Jahr raus, war dann noch ein Jahr bei einer Personalberatung und habe da aber auch wieder ganzheitliches Marketing gemacht, um das Personalmarketing halt da nach vorne zu bringen. Und
also eigentlich nochmal gegen dein inneres Gefühl sozusagen ein bisschen.
Genau, und ja. Parallel aber halt dann auch wieder 4 Tage die Woche und einen Tag halt Selbstständigkeit, was aber halt, wo man halt gemerkt hat, das geht zeitlich nicht aus. Also mein Privatleben ging dann quasi viel hinten runter. Ich habe viel am Wochenende durchgearbeitet, um die selbstständigen Projekte dann entsprechend parallel zu laufen zu lassen und so. Bin dann auch, weil es halt eine sehr kräftezehrende Zeit war und auch mental krasse Zeit, bin ich dann auch krank geworden, war dann erstmal außer Gefecht gesetzt und bin dann im Juni 22, und das war halt im Frühjahr 22 dann mit dem Alexander Böker in Kontakt gekommen von den Nerds, und da die eine der führenden LinkedIn-Ads-Agenturen sind, und wo wir halt dann überlegt haben, ja, wollen wir nicht mal irgendwie Joint Forces machen? Wie sehen denn deine Kapazitäten gerade aus, Britta? Auf die freundliche Art und Weise, nicht wie bei LinkedIn, klingt das grundsätzlich interessant und hast du noch Platz für neue Kapazitäten, sondern auf die ernste Art und Weise. Und dann habe ich halt gesagt, so
Grüße gehen raus übrigens an der Stelle an Bernhard Hinsken, der hat dieses unfassbar witzige T-Shirt, finde ich. Kennst du das?
Ja, genau, das habe ich auch. Das habe ich mir auch bestellt.
Klingt das grundsätzlich interessant für dich.
Genau, und dann dieses IN-Zeichen von LinkedIn hier, was man auch im Hintergrund sieht. Und dann hat er halt gesagt, so ja, wir würden gerne unsere Kunden ganzheitlich betreuen und wir brauchen halt jemanden, der halt dann wirklich LinkedIn-Kommunikation, Company-Page, Corporate-Influencer, Social-Selling vorantreibt. Könntest du dir nicht vorstellen, auch für uns zu arbeiten? Und seitdem habe ich halt einerseits selbstständig aktiv geworden, habe aber auch noch parallel halt ein Angestelltenverhältnis bei den Nerds, um da halt 100% committed die Kundenprojekte halt dann
durchzuführen. Bist du jetzt angekommen?
Ich bin jetzt voll angekommen, ja.
Bist du jetzt glücklich so in der Rolle? Ja, ich glaube schon, ne?
Also jetzt ist es halt wirklich 100%ig optimal, weil ich halt sowohl bei den Nerds als auch in der Selbstständigkeit halt mein Lieblingsthema, ich nenne es immer gerne Herzblut-Themen, spielen kann, gestalten kann, mich da komplett entfalten kann und man eben keinen Spagat mehr neben den ganzheitlichen Marketingaufgaben macht, plus dann noch entsprechend die Spezialisierung, sondern das, was ich bei den Nerds mache in der Intensität, hilft mir in meiner Selbstständigkeit, in meinen Keynotes, genauso umgekehrt.
Und die Sichtbarkeit da hilft den Nerds, also Win-Win.
Genau. Win-Win-Win, genau. Sozusagen. Auf der OMR-Bühne mit einem Nerd-Shirt auftreten, das hat auf jeden Fall Effekte und hat Branding auch viel positives Feedback in Richtung Jan Stranghöner und Alexander Böker gebracht. Ja.
Da bin ich wieder beim guten Steve Jobs. The only way to do a great job is to love what you do. Ich glaube, da bist du angekommen und das gönne ich dir auch, Britta. Es gibt wenig Menschen, denen ich das so gönne wie dir. Das mal so. Jetzt sind wir bei der Neuzeit sozusagen angekommen, was ich noch schnell auflösen möchte. Wir sind ja völlig drüber, aber es ist gar kein Ding, weil ich freue mich, dass wir so viel über dich erfahren haben. Jetzt sind wir in der Neuzeit angekommen. Ich habe noch zwei Sachen. Das eine, was ich noch auflösen wollte, welche Geschichte haben wir gemeinsam? Du hast mal für mich, ich hatte 2020 einen Unfall, relativ intensiven, und dann bist du relativ schnell und unbürokratisch für mich eingesprungen und hast ein Buchkapitel übernommen, das ich eigentlich schreiben sollte, oder einen Teil damals vom Online-Marketing-Buch, und ja, da bin ich dir heute noch dankbar, das war auch sehr schön und auch ein sehr emotionaler Moment, als du mir das Buch damals gegeben hast, in Köln im Stadion, weiß ich noch, auch bei einer Konferenz mit einer Widmung, bin ich dir sehr, sehr dankbar, und sowas vergesse ich auch nie, ich finde das auch wichtig in der Vita, es gibt Wille und es gibt Glück, aber es gibt auch immer Menschen, die einen supporten und unterstützen. Das war ein sehr schöner Moment. Ich habe noch eine Frage, bevor ich in die Abschlussrunde komme.
Ja, darf ich dazu noch kurz was sagen zu dem Buchmoment? Ja, das war halt auch bei mir halt eine sehr krasse Phase, aber mir war es völlig klar, dass ich da voll in die Bresche springe. Parallel habe ich da zu der Zeit bei der Personalberatung gearbeitet und eben parallel dann an dem Freitag immer das Buch geschrieben. Also zur Hintergrundinfo, Wolfgang und ich sollten halt gemeinsam ein Buchkapitel eben über die Plattform LinkedIn schreiben, und Wolfgang sollte halt Content Marketing und Storytelling halt integrieren, und ich hatte halt die anderen Parts, und dann zwei Wochen vor Abgabetermin kam halt dann die Hiobsbotschaft deines wirklich dramatischen Unfalls, der dich komplett aus dem Leben erstmal gerissen hat, beziehungsweise aus dem Berufsleben. Mhm. Und das war halt dann so, dass ich halt das sehr intensiv natürlich dann covern musste, und dann wurde halt aus einem Freitag natürlich ein Samstag und ein Sonntag, und das wurde halt dann noch erweitert, aber es hat sehr gut geklappt, und danach war ich halt dann auch durch nach der Abgabe. Das war Anfang Dezember, und die Anekdote möchte ich halt gerne erzählen, und ich hatte echt die Schnauze voll vom Schreiben, weil ich wirklich keine Keynotes mehr gemacht habe, keine Workshops, weil es ging dann nur noch ums Buch, und dann merkt man mal, was ein krasser Unterschied das nochmal ist. Schreibst du einen Fachartikel oder schreibst du ein Buchkapitel oder schreibst du ein ganzes Buch? Das geht nämlich nicht auf eine Kuhhaut und wird mal eben von der Leber weggeschrieben. Und dann kam halt wieder der Wink des Schicksals, dass eben genau im Januar, Anfang Januar, sich eben dann OMR meldete mit dem Robert Tusch, ob ich nicht Bock hätte, den LinkedIn-OMR-Report zu schreiben. Und alles in mir natürlich rebellierte von der Erfahrung, die ich halt bis Dezember quasi von Oktober bis Dezember halt quasi dann immer an den Wochenenden durchgeschrieben. Eigentlich rebellierte natürlich alles, boah, du hast keinen Bock, du willst eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite sagte ich, ja, aber du hast ja einmal jetzt diesen Schreibprozess gemacht, und du hast ja auch so von deinen Artikeln und hast du eigentlich jede Menge Content, und du musst den OMR-Report, das war das Gute, dass es halt auch Co-Autorinnen gab und ich eben nicht komplett diesen Report schreiben sollte, sondern halt auch wieder ein Kapitel, dass ich dann gesagt habe, ja, mache ich, und das war natürlich die beste Entscheidung, um dann in diesen OMR-Kosmos richtig tief einzutauchen.
So kommt eins zum anderen sozusagen, ne? Und ich bin dir auf ewig dankbar, und ich weiß, was du da auf dich genommen hast. Ich hatte ja auch keine Alternative davon abgesehen.
Also absolut nicht.
Dann hätte keine Chance. Jemand was geschrieben, aber du hast es gemacht, und das war eine ganz, ganz tolle Sache. Das verbindet uns auf ewig. Musst du jetzt durch.
Ja, sehr gerne.
Ich habe eine letzte Frage noch für dich. Du bist ja jetzt sehr in der Öffentlichkeit, und hast eine große Reichweite, stehst auf den großen Bühnen, haben wir jetzt alles ausreichend besprochen. Hast du auch so dieses Shitstorm-Ding? Also in der Heldenreise, ich habe ja versucht, dich so ein bisschen auf die Heldenreise zu befragen hin. Ja. Und ich glaube, das war eine echte Heldenreise, die du jetzt auch preisgegeben hast. Wie gehst du so mit Shitstorm um? Du hast ja auch gesagt, du lebst in einer Beziehung mit einer Frau, also hast dich irgendwann geoutet. Mhm. Übrigens auch da Grüße an deine Frau, ich kenne sie ja persönlich auch und auch da danke für die Wochenenden. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so intensiv war, aber ich kann mir vorstellen, dass sie auf dich verzichten musste an der Stelle. Ja, und aber generell, also entweder privat oder auch beruflich. Es gibt auch nicht nur Leute, die LinkedIn mögen und es gibt auch nicht nur Leute, die LinkedIn-Vertrieb mögen. Also auch da gibt es, glaube ich, große Widerstände. Hast du da Shitstorm? Hast du da solche Kritiken auch? Und wie gehst du mit solchen, ich sag mal jetzt im Namen der Heldenreise, mit so Feinden um?
Ja, ja?
Genau. In Anführungszeichen.
Du hast, glaube ich, auch statt von Feinden vielleicht, also Rivalen, weiß ich nicht, oder Kritiker hast du es, glaube ich, genannt.
Kritiker.
Ne? Mhm. Genau, also Kritiker oder Kritikerin, damit kann ich irgendwie besser umgehen, weil Feind ist mir dann doch zu martialisch. Mhm. Und vor allem in der heutzutage in der Welt, wo wir leben, sollten wir da wirklich fein mit Sprache umgehen. Ich hasse es auch, wenn die CDU sagt, dass der größte Feind die Grünen sind. Dann sage ich, Leute, ihr habt irgendwie euren Wertekanon irgendwie verschoben. Von daher lieber Kritikerinnen, weil das kann sowohl positiv als auch natürlich unter der Gürtellinie stattfinden. Ich habe das große Glück, dass ich in meiner LinkedIn-Kommunikation wenig bis keine Kritiker bekomme, was manchmal vorkommt, weil ich halt auch bewusst gendersensible Sprache nutze und eben auch generisch feminin oder halt dann mit Gendersternen, um es barrierefrei zu kommunizieren, halt dann auch nutze. Da hat mir jemand wirklich mal dann aber auch persönlich eine Nachricht geschrieben, gesagt, Britta, ich fand dein Content bisher gut, aber das für Genders geht mir gegen den Strich und so und deswegen hebe ich jetzt unsere Vernetzung auf. Dann habe ich ihm halt ein schönes Lebewohl gesagt und völlig okay, weil die Selma Kujas hat mal gesagt, wenn, oder beziehungsweise gibt es diese auch so wie der klassische Postkartenspruch, wenn ich allen gefallen würde, dann wäre ich ein Blumenstrauß. Und wenn man Kritiker natürlich hat, dann scheint man aber auch irgendwas richtig zu machen, weil manchmal kommt Kritik halt dann auch von Neid, was positiv ist, wenn man es vielleicht dann so ummünzt, dass man was in seinem Leben verändert, wenn man natürlich nur unter der Gürtellinie Leute angreift, weil man mit sich selber unzufrieden ist, dann wird es entsprechend schwierig. Aber in meiner Kommunikation war es noch nie so, dass ich irgendwie mit einem Thema irgendwie angegangen worden bin oder kritisiert wurde zu Themen, die ich dort auf der Plattform anspreche. Von daher sehe ich, bin ich da wirklich sehr, sehr gut bisher durchgesegelt. Das geht bei anderen Leuten, genau, also wenn ich über, ich hatte auch zu dem Lesbian Visibility Day halt quasi über mein Coming Out gesprochen, um jungen Menschen Mut zu machen, sich auch im beruflichen Kontext eben die komplette Identität zu zeigen und mutig zu sein und anderen, die eben klassisch heterosexuell sind, ein Bewusstsein zu sensibilisieren, dass das immer noch ein Thema ist, weil ein Drittel der Leute halt eben nicht geoutet sind und nicht so frei reden und leben können im beruflichen Kontext, weil sie Angst haben, da irgendwelche Nachteile zu bekommen. Und ja, da ist man dann doch eher wirklich in seiner Bubble. Da war jetzt nicht, dass irgendwie ein homophober Mensch irgendwie darunter was Negatives geschrieben hat und sich das dadurch irgendwie aufschaukelt. Die Sigi Lieb ist bei einem Thema, die macht halt auch viel zu gendergerechte Sprache und Gender allgemein. Das heißt, das geht dann auch in Richtung Transfeindlichkeit und da werden viele Themen diskutiert und auch politisiert. Und die Sigi ist eine, die wirklich sehr lange lange auch mit Leute, die unter die Gürtellinie gehen oder halt auch keine Fakten präsentieren, die sie halt dann faktenbasiert widerlegt und diskutiert. Da muss man sich halt ein viel dickeres Fell anziehen.
Da braucht man sehr viel Energie, glaube ich, für.
Ja. Da braucht man sehr viel Energie und vor allem auch Zeit. Und da springt ja dann auch für einen nichts raus, außer dass man sich halt dann auch verteidigt oder halt auch das Netzwerk repräsentiert hat. Von daher bin ich da eigentlich ganz gut gesegnet, dass mir sowas halt noch nicht passiert ist. Und es kommt halt auch immer auf das Thema an, was man natürlich spielt, ne? Wenn man da genau in so einem sensiblen Thema unterwegs ist oder was jetzt auch gerade passiert, LinkedIn wird immer politischer. Es geht jetzt gerade aufgrund der Thüringen- und Sachsenwahlen und auch zuvor gibt es halt eine Gruppe, Nie wieder ist jetzt, wo sich sehr viele Leute demokratisch engagieren, für die Demokratie einstehen. Und es passiert immer mehr, dass halt auch die rechten Trolle diese Accounts eben dann LinkedIn melden. Und dadurch, dass da bei LinkedIn natürlich nicht direkt immer ein Mensch sitzt und schaut, warum wurde denn jetzt dieser Account quasi als belästigend oder als Spam markiert und nicht direkt dahinter kommt, dass das vielleicht eine rechte Trollaktion ist.
Politisch werden motiviert halt, sozusagen.
Genau, werden halt immer mehr Accounts mittlerweile gesperrt, die eben unrechtmäßig gesperrt werden und dann 1, 2, 3 Tage brauchen, je nachdem, wie schnell sie durch diese Kontrollmechanismen kommen, dass sie halt wieder freigeschaltet werden. Also das ist auch eine Problematik, deswegen muss man schon aufpassen, wie und wie intensiv man sich eben politisch auch auf der Plattform äußert, weil das dann macht man sich natürlich auch angreifbar und es kann auch sehr schnell passieren, dass einem auch mal der Account unter den Füßen weggezogen wird. Und ja, bei mir ist das natürlich auch hochgradig business relevant und bei den anderen natürlich auch. Diese haben auch entsprechende Positionen in ihren Branchen und in ihren Unternehmen, wo LinkedIn ein sehr, sehr wichtiges Asset ist. Und wenn man dann keinen Zugriff mehr auf sein Netzwerk hat, dann wird es halt sehr, sehr kompliziert.
Ich glaube, das ist zum einen das Medium, zum zweiten auch, ohne das jetzt wertend zu sagen, aber der Status und der Bildungsgrad der Menschen, die da unterwegs sind. Ich will einfach mal sagen, auch das Alter, das Lebensalter, die Erfahrung, wenn du TikTok-Expertin wärst, wäre es vielleicht anders, ja, oder wenn du solche Themen, so klassische TikTok-Themen oder sowas spielen würdest. Also ich denke, ja, es ist schön, dass es so ist, dass du da keine großen Shitstorm-Empfehlungen hast, wie du damit umgehen musst. Finde ich gut. Britta, vielen Dank bis hierhin. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Das eine ist meine Lieblingsfrage. Du machst heute Abend deine Augen zu und egal was es ist, morgen hat das, was du dir wünschst, findet auf der Welt genauso statt, also passiert. Egal was es ist, ob das für dich privat ist, deine Ehe, die Welt, keine Ahnung, das Universum, was ist morgen anders, morgen früh?
Wir sind alle achtsamer anderen gegenüber. Mhm.
Lass ich einfach mal so stehen, passt sehr gut zu den Wünschen vieler anderer Gäste, die ich hatte. Achtsamkeit ist was glaube ich, generell immer gut tut. Und wenn wir alle ein bisschen achtsamer wären, wäre die Welt wahrscheinlich auch ein bisschen besser, vermute ich mal.
Definitiv.
Ja, Britta, letzte Frage. Du hast eine Menge Menschen genannt. Ich finde es schön, dass du so viele Mentoren und du hast die alle im Kopf. Das ist mir auch schon auf der Bühne aufgefallen bei dir. Oder in Fragerunden, wenn man dich anspricht, du weißt genau, wer wann was wo war. Das finde ich sehr faszinierend. Ich habe, glaube ich, 20 Namen hier stehen. Trotzdem die Frage, gibt es einen Menschen oder ein, zwei Menschen oder eine Marke, wo du sagst, die Geschichte ist besonders interessant, die solltest du mal in den Podcast einladen.
Ich würde an deiner Stelle mal die Christina Richter einladen, Personal Branding Beraterin, die vor allem, also eigentlich glaube ich ausschließlich mit Frauen arbeitet, zusammenarbeitet, um sie eben in CEO-Position zu führen, beziehungsweise ihre Sichtbarkeit stärker herauszuarbeiten, einen Fokus zu zeigen. Und sie hat auch einen eigenen, sehr spannenden Werdegang, wie sie eben auch von ihrem eigenen Unsichtbaren, sie als PR-Angestellte unsichtbar im Unternehmen war, bis hin jetzt zur Personal Branding-Expertin, die wirklich mächtig macht. Ja, sie hat auch einen eigenen
Podcast. Ja, das habe ich schon gehört.
Genau.
Ja, cool. Ja, dann werde ich die Christina auf jeden Fall mal ansprechen. Britta, ich danke dir ganz herzlich. Ich hätte noch Stunden zuhören können. Es war mal so ein bisschen ein Blick hinter die Geschichte der Dame, die da auf der OMR-Bühne rumhopst. Das wilde Pferd, Britta, das man nicht so richtig einfangen kann, aber das jetzt seine Bestimmung gefunden hat. Ich finde, das ist eine total geile Heldenreise. Vielen Dank, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ja, und ich würde sagen, wir zwei sehen uns auf jeden Fall noch dieses Jahr auf irgendwelchen Bühnen. Da freue ich mich schon mega drauf. Und dann trinken wir abends einen Gin Tonic.
Wir sehen uns beim OMT, kann das sein?
Wir sehen uns beim OMT. Ich glaube, du bist auch in Salzburg, oder?
In Salzburg bin ich auch wieder. Ja, Jahresabschluss.
Ich bin dieses Jahr erstmals dort Speaker. Freue ich mich schon drauf.
Sehr cool.
Ja, also von daher haben wir noch ein paar Gelegenheiten. Ich freue mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und sag jetzt Tschüss.
Ciao, ciao.